Moin moin und herzlich willkommen zum nerdigen und niveauvollen Trash Talk. Heute unterhalten wir uns mit unseren Gästen über weirden Shit, Sporthighlights und den Königsmacher Abenteuerpfad aus Pathfinder. Viel Spaß und auf geht's! Would you care to join us in our noble quest? Yes, yes, I would.
Und ganz ehrlich, das ist einfach nur Pathfinder ohne Lizenz. Also, das kennt man, wenn man Fantasy-Rollenspiele mag.
Und wir reden hier nur von der Kampagne mit den Zusatzregeln von knapp 650 Seiten.
Oh Leute, da ist doch gerade D&D gegen die Wand gelaufen mit. Was soll denn die Kacke?
Meine Erwartungen waren ziemlich hoch. Und vielleicht spoilere ich schon ein bisschen. Meine Erwartungen waren vielleicht zu hoch. Also, Patrick, hast du dich irgendwie popkulturell weiterentwickelt?
Nee.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Patrick und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich den erfolgreichen Pokémon-Jäger Patrick. Hallo.
Moin moin. Patrick, ich bin, wie ihr vielleicht schon wisst, der Allround-Nerd, der Philipp drumrum tanzt und das war's dann aber auch schon.
Sehr schön. Patrick, du warst ja jetzt schon in einer richtigen Folge und davor in einer Spin-off-Folge in diesem Jahr. Wie kommst du denn mit deinem neuen Ruhm zurecht? Wurdest du vielleicht schon mal auf der Straße erkannt oder musstest du Autogramme geben?
Nein und nein. Natürlich nicht. Niemand kennt mich. Warum sollte mich auch jemand kennen? Maximal die Stimme.
Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass du noch berühmter wirst. Wobei tatsächlich ist es ein komisches Gefühl. Das erste Mal, dass ich ein Autogramm geben musste zu einem Fan, da habe ich mich sehr komisch gefühlt tatsächlich. Also sei froh, dass du noch nicht ganz so berühmt bist.
Also solange du nicht irgendwelche Körperteile signieren solltest, ist doch nicht so schlimm.
Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich mal den Thomas Michalski vom Dorpcast, mein allergroßes Vorbild, dazu genötigt habe, das T-Shirt zu signieren, was ich selber anhatte in diesem Moment. Liebe Grüße an Thomas, du bist immer noch mein Held. Okay, aber wir versuchen natürlich, dass du noch berühmter wirst, indem wir uns ein bisschen quasi den Leuten vorstellen. Und deswegen, ich hoffe doch, du hast wieder einen richtig schicken Video-Tipp oder Anti-Tipp, der dich beschäftigt hat.
Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob es ein Tipp oder ein Anti-Tipp ist. Ich habe den neuen WoW-Trailer gesehen. Und ich habe ja mal mit der Beta irgendwann angefangen, ganz früher. Und das ist, weiß ich, ist auch schon 20 Jahre her oder so. Und die Cinematic Trailers der WoW, der Blizzard-Leute, die sind eigentlich immer ziemlich gut. Der war auch technisch richtig gut, der war nur völlig nichts aussagend. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil die davor, die waren alle sehr viel besser, mit Gänsehaut und allem drum und dran. Und der war halt einfach so, meh. Weiß ich nicht, also die Erweiterung sieht ganz gut aus. Ich glaube nicht, dass ich sie spielen werde. Dazu bin ich zu lange raus. Aber naja, für die Leute, die sich das angucken wollen. Also ich fand den Teaser-Trailer mit Anduin und ich habe vergessen, wie der Ork heißt, sehr viel cooler. Und der jetzt nicht so, aber naja, ist halt so.
Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich habe mir damals Warcraft 3 nur wegen diesen geilen Videos gekauft. Von meinem kleinen Schüler-Taschengeld, was ich noch hatte, als ich jung war. Und mir geht's auch ein bisschen wie dir, weil ich nicht ganz genau weiß, ob ich jetzt einen Videotipp habe oder einen Anti-Videotipp. So ein bisschen lala, aber ich glaube, es ist doch eher ein Tipp. Und das ist tatsächlich eine schöne Überleitung zum nächsten Segment. Denn dieser Videotipp bezieht sich auf eine Ask Me Anything-Frage, die wir letztens bekommen haben, nämlich, weil ja die Fußball-EM war und jetzt auch noch die Olympiade, was dieses Jahr bisher für uns das größte Sportereignis oder Sporthighlight war. Hast du da vielleicht irgendwas, was dich super rausgerissen hat? Also ich habe ja mitbekommen, ich weiß nicht, ob das als Sport gilt, aber beim Spaziergehen für Pokémon Ghosts, glaube ich, ne, da warst du ja ziemlich aktiv.
Da war ich aktiv. Ja, es zählt nicht, glaube ich, nicht als Sport. Die EM hat mich genau gar nicht gekratzt, weil Fußball überhaupt nicht meins ist. Und die Olympiade habe ich nur die ganzen Negativdinge mitgekriegt, die sich da drumherum gesponnen haben. Da war ich auch nicht gerade, also da war ich nicht begeistert von, aber sonst habe ich von der Olympiade auch nicht wirklich was mitgekriegt. Ansonsten, was ich dieses Jahr geguckt habe, war das dieses Jahr Rugby. ich glaube, das war dieses Jahr, es war nicht letztes Jahr. Die Five Nations waren, glaube ich, oder waren die letztes Jahr? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber wenn ich was geguckt habe, dann habe ich Rugby geguckt, weil das ist ein Sport, der mich interessiert.
Bei mir ist die Antwort ja relativ klar, denn es geht um irgendwas mit Wrestling und konkret wäre das bei mir WrestleMania. Und bekanntermaßen schaue ich zwar Wrestling auch, wegen der coolen Akrobatik, aber vor allem mag ich diese Seifenoperngeschichten. Und bei WrestleMania ist in den beiden Hauptkämpfen dieses Jahr die Bloodline-Story vorläufig beendet worden. Die war ja die größte und beste Geschichte, die es mindestens in diesem Jahrtausend gab. Das ging über viele, viele Jahre. Und die WWE, also die Wrestling-Liga, lässt sich ja selten in die Karten schauen. Aber diesmal haben sie über die Entwicklung dieser Geschichte und die Einbindung der Fanreaktionen eine einstündige Dokumentation veröffentlicht.
Bloodlines ist die Geschichte um Roman Reigns, ne? Und The Rock und so
weiter. Ja, ganz genau. Und diese Dokumentation ist einerseits generell interessant, selbst wenn man jetzt nicht so wie ich jede Woche 4 oder 5 Wrestling-Podcasts über die WWE hört, weil der Marktführer ja immer noch so ein wenig damit kokettiert, dass das alles irgendwie echt ist, sodass es natürlich was ganz Besonderes und Seltenes ist, wenn man mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Und andererseits ist dieses Video über die Storyentwicklung spannend, weil die Dokumentation selbst die Bloodline-Geschichte fortführt. Also ich will jetzt nicht von Fake sprechen, aber die Dokumentation ist schon so angelegt, dass eine bestimmte Figur, nämlich Dwayne The Rock Johnson, der quasi der WWE-Jesus ist, im Alleingang die ganze WWE gerettet hat, was für den kommenden Verlauf der Bloodline-Story natürlich noch ziemlich relevant werden wird, denn wir wissen, irgendwann wird er nochmal in den Ring steigen und alle verprügeln. Genau, also ich kann das empfehlen. Idealerweise, wenn man das auf YouTube guckt, mit einem Werbeblocker, weil die WWE will Geld verdienen und irgendwie alle 2 Minuten eine Werbung geschaltet ist. Wie immer, alle Links in den Shownotes.
Perfekt.
Sehr gut. Das war meine Überleitung tatsächlich zum Ask Me Anything, denn wir haben noch eine Frage bekommen, die sich ebenfalls auf das Jahr 2024 bezieht. Und wir haben, wenn die Folge rauskommt, ja fast schon ein Dreiviertel des Jahres rum. Deswegen kann man die Frage schon stellen, auch wenn die eher so eine Abschlussfrage ist. Nämlich, wollte jemand wissen, ob wir uns unserer Meinung nach dieses Jahr irgendwie popkulturell weiterentwickelt haben? Das ist eine sehr offene Frage und ich müsste auch erst überlegen, was damit gemeint sein könnte. Also, Patrick, hast du dich irgendwie popkulturell weiterentwickelt?
Nee. da ich alles an Popkultur sowieso in mich aufsauge, was so existiert, und ich so alles um mich rum, wenn ich mir so mal mein Zimmer hier angucke, das kommt immer so in Wellen wieder, ne? Gerade ist wieder Magic aktuell, also Magic the Gathering. Klemmbausteine, Actionfiguren, Zauberwürfel, you name it. Also ist alles hier, es kommt alles wieder und ich habe dieses Jahr tatsächlich nichts großartig Neues angefangen. Das stimmt nicht. Disney Lorcana ist auch ein Trading Card Game, aber ist zumindest ein neues Spiel, was ich angefangen habe. Aber ansonsten, wie gesagt, alles, was so da ist, nehme ich ja sowieso in mich auf.
Ich muss zugeben, ich habe eine riesige Entwicklung gemacht und das fast durch einen Zufall und weil ich so geizig bin. Denn wir wissen ja alle, ich mag keine Musik und nach wie vor läuft bei mir den ganzen Tag nur Deutschlandfunk im Radio. Aber als ich mir das neue Interview-Mikrofon gekauft habe, war da so ein Sparbundle, bei dem es auch noch einen professionellen Kopfhörer dazu gab. Und ich muss zugeben, wenn ich die Musik nicht über mein billiges Handy höre oder über meine winzigen Laptop-Lautsprecher, sondern eben mit diesen tollen Kopfhörern, dann klingt das schon ganz anders und man bekommt auch mit, wie komplex teilweise diese Musikstücke eigentlich sind. Also kurz, ich höre mittlerweile ab und an tatsächlich freiwillig Musik und ich bin sehr auf unseren im Dezember kommenden Jahresrückblick gespannt, denn da hatten wir ja letztes Jahr auch über den Spotify Wrapped gesprochen und bei mir war das ja das 2023, da mein meistgehörtes Lied irgendwie 4 oder 5 Mal gespielt worden ist und ich möchte einfach wetten, dass ich dieses Jahr einen deutlich höheren Wert haben werde und mal gespannt, weil ich höre irgendwie alles so ein bisschen quer, mal gucken, was bei mir dann auf Platz 1 ist. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine gute Gelegenheit, jetzt unsere Gäste reinzuholen. Hallo, wer seid ihr denn? Und wie habt ihr euch denn dieses Jahr popkulturell weiterentwickelt?
Ja, dann fange ich doch mal an. Hallo, ich bin der Ulrich Schmidt, bin der Pathfinder-Redakteur bei Ulysses und irgendwie bin ich mit dem Hauptthema deswegen hier eingeholt worden. Ja, popkulturell, das ist eine sehr gute Frage, denn für sowas habe ich eigentlich gar keine Zeit, denn ich muss ja ständig Pathfinder übersetzen bzw. Bücher fertig machen. Deswegen muss ich das Ganze jetzt leider an meinen lieben Kollegen und freien Mitarbeiter, den lieben Tom, weiter mal geben. Tom, wie hast du von popkultureller Weiterbildung so gemacht, so dieses Jahr so?
Ja, hi, ich bin ja Tom Ganz. Ich, wie Ulrich schon sagte, ich bin freies Mitglied beim Ulysses Pathfinder Team. Ich könnte jetzt natürlich sagen, um das Ganze zu umgehen als Gen Xer, gibt es für mich popkulturmäßig momentan nicht so viel, was sich lohnt zu verfolgen. Das ist alles ein bisschen nicht so momentan meine Sache. Das letzte große Ereignis, wo ich wirklich drauf zugefiebert habe und das ich auch sehr verschlungen habe und auch, ich glaube, 5 oder 6 Mal im Kino war, das war Dune. Alles andere musikmäßig ist das überhaupt gerade gar nicht meine Welt. Da bin ich ein bisschen anders unterwegs. Das Einzige, was ich popkulturmäßig, wenn man es denn dazu zählen kann, konsumiere, sind Rollenspiele in jeder Art, hauptsächlich Pathfinder.
Das ist doch wahnsinnig gut.
Dann habe ich noch ganz kurz ein Thema vor dem Thema, beziehungsweise ein Thema vor dem Thema Update, beziehend auf meinen ersten Bericht in der Spin-Off-Folge 60. Denn da habe ich ja erzählt, dass wir mit unserer Rollenspielgruppe so ein Virtual-Reality-Spiel ausprobiert haben. Und das fanden wir damals sehr toll. Und wir haben gesagt, wir fahren nochmal hin. Und wir sind nochmal hingefahren. Und diesmal haben wir ausprobiert, und das passt jetzt sehr gut zu Pathfinder, Seekers of the Shard Dragonfire. Und ganz ehrlich, das ist einfach nur Pathfinder ohne Lizenz. Also du hast 3 Klassen, schwertschwingende, arztschwingende MagierInnen, ArmbrustschützInnen, die einen Turm erobern wollen mit Goblins, Spinnen, riesigen Drachen, allem drum und dran. Das kennt man, wenn man Fantasy-Rollenspiele mag. Und das war zwar einerseits erneut wieder ein sehr kurzes Vergnügen, also kaum mehr als eine halbe Stunde reine Spielzeit, aber andererseits war es eben auch ein riesiges Vergnügen. Denn diesmal wurde nicht nur gekämpft, sondern es gab auch Geschicklichkeitsabschnitte, wo man beispielsweise Fallen ausweichen musste. Ein wenig Looten und Leveln war ebenso dabei. Außerdem konnte man sich an 2 Zwischenpunkten für einen jeweils anderen Fortgang der Geschichte entscheiden, so dass meine Gruppe fast schon wieder in Versuchung ist, trotz des hohen Preises ein 3. Mal hinzufahren. Ansonsten kann ich generell noch sagen, gerade bei meinen Mädels, die ja nicht so mega tief drin sind im Fantasy-Genre, wenn es nicht gerade um Harry Potter geht, dass es durchaus gut für die eigene Vorstellungskraft am Spieltisch ist, wenn man mal am eigenen Körper in Anführungszeichen erlebt, wie groß eigentlich so ein Drache ist oder selbst ein Goblin und warum es vielleicht sinnvoll sein könnte, dass man die NahkämpferInnen nach vorne schickt und die FernkämpferInnen nach hinten. Ich gucke gerade auf mein Handy, ich habe noch eine Bestätigungsmail bekommen tatsächlich. Und zwar, ich bin wieder mal Convention-Orga, gerade wurde es mir zugesagt, wir spielen wieder Blitzball und zwar am 29. September auf der Orcon in Schweinfurt. Das ist jeweils nicht weit weg von Frankfurt oder Nürnberg, also kommt gerne und kommt zahlreich. Und damit haben wir alles vor dem Thema schon fertig. Wir kommen zur Medienschau und ich weiß, die Gäste haben spannende Medien mitgebracht. Deswegen will vielleicht mal irgendjemand von euch anfangen.
Na gut, Tom hat nämlich gesagt, der Ulrich zuerst.
So sieht's aus.
Also bringe ich mal hier sozusagen in den Ring, ne, und hoffe dann, ich kann nachher abklatschen mit irgendwem. Ja, ich muss etwas ausholen. Wir hatten ja dieses Jahr das Tian Sha Crowdfunding, wo wir quasi für Pathfinder die, ich sag mal in Anführungszeichen, Fernost-Erweiterung jetzt per Crowdfunding finanziert haben. Die Bücher kommen Ende des Jahres und es sind sehr schöne Bücher, dass der Tian Sha Weltenband hatte jetzt als besten Setting-Band den Goldenen Annie kassiert am Wochenende. Und das hat mich auch sehr begeistert, denn ich bin ja ein großer Freund des Wuxia-Genres oder Wuxia oder wie man das auch immer ausspricht. Also dieses Martial-Arts-Genre, das dann nochmal so ein bisschen over the top geht. wo dann die Kampfkünstler halt quasi die Schwerkraft zu ignorieren scheinen, bis hin in den Bereich, dass Magie und Alchemie und Ähnliches eine Rolle spielt. Also wo es dann doch in den sehr Fantasy-Rollenspielbereich auch schon reingeht. Und jetzt kann man natürlich über China politisch und menschenrechtlich sehr viel sagen. Ich sage jetzt nur, die haben, was Filme anbelangt und halt dieses Kung-Fu und sonstige Genre, da haben sie eine Industrie, da kann Hollywood sich hinter einem Baum verstecken im Vergleich, was die jedes Jahr an Serien rauswerfen. Und da gucke ich immer gerne jetzt hier auf der YouTube diverses Zeug. Ich habe eine der letzten Serien, die ich konsumiert hatte, war Ancient Detective. War quasi Martial Arts trifft Agatha Christie, weil es geht um einen Ermittler. Und das Ganze hatte bei mir auch das Gefühl, okay, da hat einer seine Pathfinder-Kampagne als Vorlage für das Drehbuch verwendet. Denn wir finden tatsächlich den Ermittler, wir finden einen Kämpfer, der im Laufe der Serie sich auch tatsächlich entwickelt und passende Feats nimmt sozusagen, bis er den Kampf mit zwei Waffen beherrscht. Wir haben einen Alchemisten, wir haben eine Assassinen, die die Nase voll davon hat, immer schwarz tragen zu müssen und Leute töten zu müssen, die ihr gar nichts getan haben. Und die Serie teilt sich halt in mehrere Fälle ein, die halt immer dieses eigentlich Closed-Room-Szenario sind, beziehungsweise wir sind irgendwo am Ende der Welt und dann passiert ein Mord, also die Zahl der Verdächtigen ist relativ überschaubar. Das Ganze hat dann auch noch einen verbindenden Handlungsbogen. Das war also eine von diesen Serien, die ich sehr interessant finde und wie gesagt, man findet ein ganzes Angebot. Und jetzt aktuell gucke ich die zweite Staffel von Strange Tales of Tang Dynasty. Okay, also es ist natürlich ein bisschen schwierig, sowas über eine Serie zu erzählen, ohne jetzt groß zu spoilern.
Klar.
Wie gesagt, ich mag es, wenn da so ein bisschen Worldbuilding mit drin ist, wenn es dann sowas heißt wie, ne, der erste Kaiser von China beauftragte den Baumeister seiner Gruft künftig auf die Grüfte aufzupassen und so ein Zeug. Und das machen die wirklich sehr gut. Also die, jetzt halt die Serienmacher und auch zum Teil Filmemacher, da hat sich mir doch auch schon wieder so quasi so ein ganzes, ja, soll man sagen, Universum sozusagen eröffnet, was ich auch sehr oft halt unter dem Blickwinkel der Rollenspiele sehe und dann, wie gesagt, auch sehr oft so denke, okay, das hätte jetzt auch was aus einer Kampagne sein können. Und nur aktuell, um dann zum Abschluss zu kommen, bin ich mit der Serie Strange Tales of Tang Dynasty am Tun. Das ist die zweite Staffel, die läuft. Die spielt mit rein in den Mythos um die real existierenden Figuren, nämlich den Detektiv und auch Kanzler Direnji, der halt zu Lebzeiten schon sehr viele Mysterien aufgeklärt und Anschläge damals auf seinen Herrscher und Ähnliches abgewehrt hat. Und was natürlich ein wunderbares Filmmaterial ist, was man ihm dann sonst noch alles so andichten könnte. Beziehungsweise bei der Serie, die ich jetzt gucke, geht es halt um seinen Meisterschüler. Und da ist dann halt neben dem aktuellen Mysterium dann auch die Intrigen, in die sie verwickelt werden bei Hofe und Ähnliches, was die Hauptfiguren anbelangt. Ist sehr kurzweilig. Ich wünsche nur, ich hätte ein bisschen mehr Zeit so zum Schauen. Weil da kommen dann immer so 40 Folgen zu jeweils wenigstens einer Dreiviertelstunde zusammen bei so einer Serie oder Staffel. Und die muss man erstmal so ein bisschen wegsuchten, ne? Okay, das war's jetzt von mir, womit ich mich so befasse, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe oder mal abends eine Stunde habe. Deswegen gewissermaßen zurück ins Studio.
Sehr schön. Dann bringe ich ein kleines Medienschau-Update und ich bin wirklich der perfekte Gastgeber für diese Episode, für dieses Thema, denn ich mag Fantasy ja überhaupt nicht, vor allen Dingen deutsche Fantasy. Aber tatsächlich, Minen der Macht, das hat es mir sehr angetan. Wir erinnern uns, da haben sich 5 begabte AutorInnen, nämlich Bernhard Hennen, Mira Valentin, Sam Feuerbach, Greg Walters und Thorsten Weitze, zusammengeschlossen, um eine kleine Heldengruppe durch die Intrigen der Minenstadt Grubenstedt zu jagen. Und wir erinnern uns auch, dem zweiten Band der Formbrecher habe ich ja die beste Hörbuchwertung aller Zeiten gegeben, nämlich 4,6 von 5. Also meine Erwartungen waren ziemlich hoch. Und vielleicht spoilere ich schon ein bisschen, meine Erwartungen waren vielleicht zu hoch für den dritten Band. Gehört habe ich das von Robert Frank hervorragend eingesprochene Hörbuch aus dem Argon Verlag, welches 13 Stunden und 46 Minuten lang ist, aber ich hätte natürlich auch den 480 Seiten langen Roman lesen können. Der dritte Band trägt den Titel Der Grauzorn und handelt eben genau davon. Der Grauzorn ist eine Widerstandsbewegung der Aschlinge. Das sind Wichtel oder so irgendwas. Ich musste immer die ganze Zeit an den Dobby aus Harry Potter denken, welche von den Menschen herumgeschubst und ausgebeutet werden. Neuerdings nimmt man ihnen auch noch ihre Ghetto-Wohnungen weg, weil man da lieber Luxushäuser für gut betuchte Menschen hinbaut. Und deshalb will der Grauzorn erstmal alles anzünden. Die an eine Rollenspielgruppe erinnernde, wild zusammengewürfelte Truppe rund um den Schlammwachen Hauptmann Gunther vom Adlerstein muss also herausfinden, wer da mit dem Feuer spielt. Und das geht natürlich in beide Richtungen, denn auch die Reichen und Mächtigen haben ein Interesse daran, wenn die Stadt abfackelt. So richtig kommen die Ermittlungen aber nach dem Mord zu Beginn des Bandes nicht voran, weil erst einmal jede Figur ihre eigenen Problemchen hat, die gelöst werden müssen. Das war ja auch mein einziger kleiner Kritikpunkt im zweiten Band, aber diesmal nimmt dieser private Kram halt so überhand, dass schon fast ein Drittel des Hörbuches rum war, bevor es endlich mal um die Verschwörung ging. Und ich will jetzt gar nicht so negativ klingen. Selbst dieses private Rumgeplänkel der einzelnen Figuren ist immer noch unterhaltsamer als 90% aller anderen Fantasy-Romane da draußen. Aber wenn ich schon so einen dicken Fantasy-Krimi wie Minen der Macht in der Hand halte, dann komme ich ja wegen dem Krimi und nicht, weil der Schankwirt endlich mal einen wegstecken darf. Auch wenn ich mich natürlich für ihn freue, denn nach 3 Bänden sind mir die ganzen ProtagonistInnen alle ans Herz gewachsen. Aber wenn dann endlich mal ermittelt wird, dann finden die AutorInnen auch wieder zu ihrer alten Stärke zurück, selbst wenn manche Geschehnisse durchaus vorhersehbar sind. Also ich weiß gar nicht, wie viele Hörbuchstunden ich schon vorher wusste, welche wichtige Funktion der eigentlich nutzlose Wirt im Finale haben wird. Das Ende erscheint mir zudem ein wenig abrupt, gerade weil ich immer gelesen habe, dass das hier eine Trilogie sein soll. Aber ich habe jetzt mitbekommen, dass auch noch ein 4. Band erscheinen wird und ich kann mir wirklich vorstellen, und das ist jetzt meine persönliche Verschwörungstheorie, dass die 5 AutorInnen am Ende da saßen und sich gedacht haben, bringen wir das Epos jetzt ordentlich zu Ende, aber dann müssen wir nochmal 200 Seiten extra schreiben oder ranzen wir mal schnell 10 Seiten runter und machen einfach noch einen Roman und verdienen noch mehr Geld damit. Also der Grauzorn fühlt sich an wie ein Mittelteil mit einem Cliffhanger. Das Ende ist also unfassbar unbefriedigend, weshalb ich diesmal nur in Anführungszeichen glatte 4 von 5 Sternen vergebe. Also keine Höchstwertung, es ist tatsächlich sogar die schlechteste Wertung, die Trilogie bis jetzt bekommen hat, aber immerhin 4 von 5, das ist jetzt auch nicht schlecht. Also hört's trotzdem weiter und freut euch auf den 4. Band. Ja, und Tom, willst du vielleicht auch mal was erzählen?
Ja, sehr gerne, aber dann vorweg erstmal eine Frage. Ich habe mich jetzt auf Rollenspielmaterial konzentriert.
Ist ihr völlig in Ordnung.
Wahrscheinlich völlig in Ordnung.
Völlig gut. In Ordnung, na klar.
Sonst hätte ich mich jetzt über die Rhaeuria-Chroniken ausgelassen. Aber so lasse ich mich dann lieber über ein Produkt aus, eigentlich 2, aber die gehören eigentlich zusammen, die von 2012 und 2015 sind und die sehr oft übersehen werden, aber die wirklich richtig, richtig gut sind für Rollenspieler. Beide von Richard Pett geschrieben. Das eine heißt Your Whispering Homunculus. Der zweite Band heißt More Whispering Homunculus. Das ist von Kobold Press. Kosten jeweils $20, wenn man sie in Paperback kauft. Und da hat der wirklich kranke Geist von Richard Pett Ideen zusammengetragen, um eine Rollenspiel-Session, wie sagt man immer, das Verisimilitude zu schaffen. Wenn ich da aus den aus dem Inhaltsverzeichnis vorlese, da sind dann so Sachen drin, nur für eine Nacht, starker Regen und Wind in städtischen Gebieten, 20 Dorftrottel, 100 Gesprächsenden, ist mein Favorite, benutze ich ganz oft während Rollenspiel-Sessions. Da sind dann so Sachen dabei, wie ist sie die eine? Also wenn Leute irgendwo hören, dass NSCs sich unterhalten und dann hören die gerade noch so den letzten Satz oder den Rest vom Satz, bevor die Leute dann verstummen, und da sind wirklich lustige Sachen drin, die bei uns zu eigenen Abenteuern geführt haben. Wenn ich dann nämlich gucke, da ist dann zum Beispiel eins dabei, ja, und ich habe gehört, dass er sich sicher ist, dass einer von ihnen ein Dämon ist. Punkt. Und das reicht schon aus, um die Spieler auf irgendwelche Fährten zu bringen oder dass die Spieler sich Sachen ausdenken. Da sind aber auch so Sachen drin wie 20 Feiertage oder 50 lokale Delikatessen oder zufällige Themen örtlicher Gespräche, all solche Sachen. Also wirklich ein Sammelsurium an Ideen, die auch Abenteuer generieren können. Und das kann ich jedem Spielleiter wirklich nur ans Herzen legen, sich die beiden Sachen mal anzugucken. Das sind zwei einzelne Bände, so um die 150 Seiten, glaube ich, an die 160. Und die sollte man sich mal angucken. Whispering Homunculus und More Whispering Homunculus gibt es leider nur auf Englisch.
Darf ich da mal einhaken?
Ja.
Sind das rein Fantasy gemünzte Sachen oder kriegt man da auch andere Genres mit abgedeckt?
Nee, das sind tatsächlich nur für Fantasy Gaming. Also hier steht auch direkt drin, A Guide to the Vile, Whimsical, Disgusting, Bizarre, Horrific, Odd, Skin-Crawling and Mightily Disturbed Side of Fantasy Gaming. Und wer von Richard Patch und Abenteuer gelesen hat, Pathfinder 1 oder 2, der war da ja lange Zeit sehr dabei und der wird wissen, was da auf ihn zukommt. Herrlich krank.
Klingt trotzdem spannend.
Ja.
Sehr cool. Und weil ich am Ende noch etwas habe in meiner Medienshow, was so überhaupt nichts mit Fantastik zu tun hat. Patrick, möchtest du vielleicht zumindest schon mal so den eskapistischen Teil abschließen?
Ja, ich habe vorhin nochmal drüber nachgedacht. Ich habe einfach so trotzdem so viele Sachen, die ich doch sagen kann. Aber da du gerade mit Disgusting und so angefangen hast, habe ich mich jetzt gerade spontan dafür entschieden, die vierte Staffel The Boys mal anzusprechen. Die ist nämlich richtig krank. Wer die Serie kennt, es geht um die titelgebende Gruppierung The Boys, die loszieht, um Superhelden umzunieten, die Amok laufen. Weil in dieser Geschichte, in dieser Welt, das ist eine Comicverfilmung, geht es darum, dass Superhelden eben mal nicht die Guten sind, beziehungsweise sie tun so, als wären sie die Guten, aber es wird immer wieder hinterfragt, was passiert eigentlich, wenn die von ihrer Power, von ihrer Macht korrumpiert werden. Und was ist eigentlich, wenn die im Zweifel schizophrene oder soziopathische Arschlöcher sind mit Superkräften? Das ist nämlich gar nicht so gut. Und die titelgebenden Boys versuchen halt dann amoklaufende Superhelden, ja, dingfest zu machen und ruhig zu stellen und kalt zu stellen. Und das auf die brutalst mögliche Weise, so wie es scheint. Die vierte Staffel war jetzt teilweise so brutal, dass selbst ich weggucken musste bei manchen Stellen, weil ich mir das nicht angucken wollte. Nichtsdestotrotz ist der sozialkritische Ansatz dieser Serie so unfassbar gut, dass die vierte Staffel quasi eine 1:1 Abbildung des derzeitigen Amerikas ist, inklusive der trans-homofeindlichen, rassistischen, sexistischen, alles, was so in der Trump-Ära gerade stattgefunden hat und was jetzt möglicherweise auch demnächst wieder stattfindet, ist da abgebildet und wird also so eng und so stark parodiert würde ich schon fast nicht nennen, dass es angsteinflößend ist. Nichtsdestotrotz nehme ich mir bei jeder Staffel vor, die nächste guckst du nicht, so einen kranken Scheiß. Und dann kommt der Cliffhanger am Ende der Staffel und ich denke mir, naja, wenn sie jetzt halt noch eine Staffel machen, dann gucke ich mir die erste Folge vielleicht mal an. Und ja, bisher ist es immer darin gemündet, dass ich mir dann die ganze Staffel angeguckt habe. Also, unfassbar gewalttätig, aber dabei trotzdem unfassbar gut. Also es ist ein ganz weirder Mix tatsächlich. Und man muss teilweise ganz schön hartgesotten sein, um nicht nur den Gewalt aus das Gewaltausmaß, sondern auch die Innercharakter, also die zwischenmenschlichen Beziehungen und das, was da alles so stattfindet, verkraften zu können. Also das ist nichts für schwache Nerven. Aber trotzdem was anderes als der ganze MCU-Kram und deswegen leider geil.
Das passt sehr gut, dass du das jetzt bringst, weil wir haben ja in der letzten Folge drüber geredet. Allerdings hatten wir da ja, glaube ich, bloß die Hälfte dann geguckt, weil wir relativ zeitig aufgenommen hatten. Und wir waren uns aber, zumindest bis zur Hälfte der Staffel, alle so ein bisschen einig, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, dass es die schlechteste Staffel bisher ist. Wie ist denn jetzt, wo du alles gesehen hast, deine Meinung dazu?
Ich finde es nicht die schlechteste. Gerade der Sozialkritik-Teil hat es für mich extrem nach oben gerissen. Also das, was für mich schlechter weg abschneidet, ist, dass sie bei der Gewalt und bei der Sexschiene, also wie weirden Sex-Shit kann man mit Superheldenkräften darstellen, immer eine Schippe drauflegen wollen. Und das muss nicht sein. Also irgendwo ist die Grenze nach oben erreicht. Und das will ich jetzt auch gar nicht beschreiben, weil das ist sowas von nicht PG-13. Das, also ist teilweise so pornografisch, dass ich es nicht mal im freien Fernsehen irgendwo zeigen würde. Also das ist schon echt hart. Aber ich finde sie nicht die schlechteste Staffel, ich finde sie tatsächlich relativ gut.
Ich muss sagen, jetzt rückblickend finde ich sie auch relativ gut. Die ersten paar Folgen haben nicht ganz so performt. Aber das haben wir ja in der letzten Folge schon ausführlich besprochen. Deswegen wollen wir da jetzt gar nicht groß drüber reden, verweisen einfach da drauf. Und ich habe noch eine abschließende Medienschau, die mal nichts mit Fantastik zu tun hat. Denn ich habe noch ein weiteres Hörbuch gehört, diesmal aber etwas Humorvolles, nämlich Schnitzel-Surprise von Markus Heitz, der ja eigentlich auch für Fantasy-Mammutwerke bekannt ist. Und in diesem kleinen Büchlein, 352 Seiten dick oder als Hörbuch 8 Stunden, 32 Minuten kurz, geht es ums Kochen. Und das ist ein Thema, was ich sehr gerne mag. Vor allem aber ist es eine Mediensatire auf die zahlreichen Kochshows, die jeden Tag über den Bildschirm flimmern. Protagonist ist der hochverschuldete Koch Thomas, der sogar fast mal einen Michelin-Stern bekommen hätte, der nun aber in einer ranzigen Eckkneipe 1001 Schnitzelvariante an immer die gleichen beiden Stammgäste verfüttert. Ein TV-Produzent bietet ihm an, seine ganzen Schulden zu begleichen, wenn er an einer ganzen Reihe an Fernsehformaten teilnimmt, die allesamt mehr oder minder offensichtliche Raubkopien bekannter Kochsendungen sind. Und deshalb kocht sich Thomas überaus erfolglos einmal quer durch die deutsche TV-Landschaft. Und das ist in seinen besten Momenten wirklich witzig, oft aber ist es nur sanft dahin plätschernd. Beispielsweise gibt es eine Episode, in der Thomas eine Kindergartengruppe unfreiwillig damit konfrontiert, dass für Fleischprodukte auch süße Tiere sterben müssen. Da bin ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Und dann gibt's aber auch so eine Episode, da passiert ein tödlicher Arbeitsunfall und dann muss die Leiche in ein konkurrierendes Lokal gebracht werden, was der Ex-Frau gehört, damit es keinen Skandal gibt. Also das ist eher so mittelprächtig. Und die gesamte Geschichte besteht aus diesen Aufs und Abs. Um mal beim Kochen zu bleiben, ich hatte das Gefühl, als hätte Markus Heitz einen ganzen Topf voller Ideennudeln gegen den Kühlschrank geworfen, um mal zu schauen, was denn davon jetzt kleben bleibt. Ob das aber alles zusammenpasst oder ob das vielleicht sogar eine stringente Geschichte ergibt, das war letztlich egal. Hauptsache, der Teller ist am Ende voll. Und mich hat dieser Teller tatsächlich satt gemacht. Ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwie das Hörbuch auszuschalten, aber gerade wegen der episodenhaften Struktur lohnt es sich bei Schnitzel-Surprise, wenn man es in kleinen Häppchen konsumiert, anstatt sich gleich die gesamte Portion reinzudrücken. Meine endgültige Wertung möchte ich vielleicht noch ein bisschen umständlich formulieren, weil ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Ich würde so als Grundlage eine solide 3 von 5 vergeben, aber weil Humor ja so individuell ist, kann die endgültige Wertung stark schwanken. Um es praktisch zu sagen, das Finale der Geschichte, und das ist jetzt kein großer Spoiler, ist ein Musical, welches die Handlung nochmal persifliert. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Buchhandlung steht, hat das Buch in der Hand und schaut sich die letzten Seiten an, wie so der Text von dem Musical ist, und das sagt einem zu, dann kann man hier gerne einen Stern draufpacken, man hat 4 von 5 Sterne und eine gute Zeit. Wenn man damit aber überhaupt nichts anfangen kann mit diesem Humor, dann kann man auch mal 2 Sterne abziehen. Also das ist wirklich, ob man diesen Humor mag. Ich glaube, das ist auch, ob man Privatfernsehen mag, ob man Mediensatiren mag. Das ist, glaube ich, eines von diesen Hörbüchern, wo ich wirklich keine richtige Wertung geben kann, weil das ist wirklich super individuell. Aber was ja auch manchen Leuten Spaß macht, manchen vielleicht nicht, wir werden es gleich herausfinden, ist ja, wenn man das Rollenspiel noch ein bisschen ergänzt mit so ein bisschen Management-Spiel, und damit kommen wir zum Hauptthema, nämlich der Königsmacher-Kampagne für Pathfinder. Und hier bietet es sich natürlich an, für die Einleitung nochmal ganz kurz Pathfinder vorzustellen. Auch wenn wir natürlich schon mal eine Folge dazu hatten, aber ihr jetzt rumklickt, bekommt ihr hier schon mal die Zusammenfassung. Also, was ist das denn?
So, ich denke mal, das ist jetzt mal wieder mein Thema. Also, Pathfinder ist erstmal ein D20-Rollenspiel. Das heißt, der Hauptwürfel, der verwendet wird, ist der 20-Seiter. Pathfinder war ursprünglich ein Ableger oder Nachfolger von Dungeons & Dragons 3. Edition, hat sich aber spätestens jetzt mit der 2. Edition und den in diesem Jahr erschienenen Remastered Kernregelwerk davon deutlich emanzipiert und sehr viele D&D-Wurzeln größtenteils zurückgelassen, gerade im Hinblick auf den im, das war ja letztes Jahr schon, stattgefunden OGL Fallout. Wem das jetzt nicht sagt, recherchiert das. Es ist unglaublich. Und wie gesagt, es ist ein System, bei dem halt die Proben auf den mit dem W20 gewürfelt werden, wo halt normal ist, eine normale Zugreihenfolge gibt, wo wir eine Action-Ökonomie haben. Pathfinder selber nutzt die Hintergrundwelt Golarion, was auch sehr bei den Fans eigentlich gut ankommt. Und glaube jetzt, wenn ich noch weiter in die Tiefe gehe, müsste ich wirklich das Regelsystem jetzt aufbrechen. Tom, was meinst du?
Ja, Regelsystem vielleicht nicht aufbrechen, aber was vielleicht ganz interessant ist, ist, wie sich das entwickelt hat oder wo es herkommt. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal im Podcast drüber gesprochen habt und ob das jetzt hier vielleicht den Rahmen sprengt. Ist aber auch schnell erzählt. Paizo hatte ja auch die Lizenz von Wizards of the Coast, die Dungeon und Dragon Magazine zu produzieren, die Inhalte dafür zu produzieren und zu generieren. Und da haben eben Leute wie Eric Mona und James Jacobs, die für viele Sachen, was Greyhawk und sowas angeht, bekannt sind, auch viel mitgearbeitet. Und als im Aufkommen der 4. Edition war es, glaube ich, genau, Wizards of the Coast Paizo die Lizenzen entzogen hat, und sie eben nicht wussten, wie sie jetzt ihr Geld weiter verdienen sollen, weil die Magazine eben ihr Haupteinkommen waren, haben sie gesagt, okay, wir haben ja jetzt in den Dungeon-Magazinen, haben wir ja die Sache mit den Abenteuerpfaden angefangen. Da kommen die ja eigentlich her. Das ist ja damals auch der erste erschienen. Freckled City hieß der. Wir versuchen einfach mal, unser Abo in etwas umzuwandeln, das wir Pathfinder nennen. Ein monatliches, 100 Seiten starkes Heft, das hauptsächlich ein Abenteuer enthält, mit Artikeln, die dieses Abenteuer unterstützen, wie auch immer die aussehen. Seien es Götterbeschreibungen, Regionenbeschreibungen, NSC-Beschreibungen, neue Regeln, Zusatzregeln. Und das haben sie damals eben auf der 3.5er Edition erstmal laufen lassen. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, das Council of Thieves war dann, glaube ich, der erste, der dann mit Pathfinder-Regeln erschien. Aber die Abenteuerpfade davor, das waren alles 3.5er. Und man hatte eben als Abonnent die Möglichkeit, entweder sein Geld zurückzubekommen oder es auslaufen zu lassen, indem man die ersten, je nachdem wie viel Guthaben man noch hat, Pathfinder-Ausgaben sich eben zuschicken lässt, was ich damals gemacht habe. Und der Rest ist dann Geschichte. Damit haben sie sich dann eigentlich ins eigene Knie geschossen, Wizards of the Coast, weil Paizo hat damit zeitweise tatsächlich mal den ganzen Rollenspielladen übernommen. Im Moment sieht es mit 5 eher wieder ein bisschen andersrum aus. Das ist vielleicht noch ganz spannend, das mal zu hören oder das mal nachzulesen. Gibt es genug Bücher, wo man das nachlesen kann, auch die ganze Geschichte.
Und Patrick, hast du denn jetzt den Aufschrei der OSR-Community gehört? Weil ich frevelhafterweise gesagt habe, es geht um Kampagnen, aber tatsächlich sind ja Abenteuerpfade bei Pathfinder. Ist es quasi nur ein anderer Name oder ist Abenteuerpfad auch ein komplett anderes Konzept als eine, in Anführungszeichen, normale Kampagne, wie man sie aus anderen Rollenspielen kennt?
So wie ich das verstanden habe, sind Abenteuerpfade immer so Schlaglichtkampagnen quasi. Also, dass das immer so auf bestimmte Punkte ausgelegt ist, wo Highlights passieren und dann die Szenen dann dazu auch ausgespielt werden und da auch die einzelnen Abenteuerpunkte stattfinden und dazwischen dann immer mehr so das so hinplätschert, bis man halt am nächsten Schlaglichtpunkt angekommen ist. Und eine Kampagne, je nach Setting, ist ja nun so, dass so inklusive der Reisen und Zufallsbegegnungen und so weiter, das ist ja alles mit abgedeckt, dass du auch ja von A bis Z alles komplett durchspielst, ohne dass du irgendwelche Sachen überspringst. Korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege.
Also ein Abenteuerpfad ist erstmal für einen bestimmten Stufenbereich ausgelegt. Früher ging es immer auf Stufe 1 los und bei Pathfinder 1 war es dann halt bis Stufe 13, 14 oder sowas. Jetzt bei Pathfinder 2. Edition haben sie es so ausgelegt, dass die sechsteiligen APs eigentlich Stufe 1 bis 20 abdecken und dreiteilige dann 1 bis 10 bzw. 11 bis 20. Auch da wird es Ausnahmen geben, weil sie halt sagen, okay, wir haben jetzt gerade ein Abenteuermodul rausgebracht, das 1 bis 3 in der Region spielt. Deswegen steigen wir jetzt bei 4 ein und bringen euch auf diesem Abenteuerpfad bis Stufe 14. Und so ein AP ist halt organisiert, eben habe ich ja schon gesagt, im Original dann in 3 oder halt 6 Teilen. Jeder Teil ist in mehrere Kapitel unterteilt und dann hat man vorne schon so eine Übersicht, wann man quasi einen Stufenaufstieg hat, also gewissermaßen, wenn man aus dem Dungeon rausgekommen ist oder wenn man vor die Rätseltür erledigt hat in Ebene 1 oder ähnliches halt. Und ein Abenteuerpfad erzählt eine Geschichte, die halt einem Handlungsablauf folgt. Der erste AP, den wir auf Deutsch gemacht haben, war zum Beispiel der Schlangenfädel. Also die Charaktere fingen als Schiffbrüchige an, stießen auf der Insel auf ein Geheimnis, auf einen ja quasi Hinweis auf eine vergessene, verschollene Stadt mitten im Dschungel, haben dann diese aufgesucht, haben diese Stadt dann mehr oder weniger erobern müssen, weil unter der Stadt noch eine größere Gefahr gelauert hat. Ja, und man folgt halt quasi den Hinweisen, die Geschichte baut aufeinander auf, man hängt halt, oder bei der legendären Runenherrscher-Kampagne, dass man halt erst mit den Schergen der Runenherrscher, ich will jetzt auch nicht spoilern, anfängt und schlussendlich halt einem dieser uralten Magier gegenübersteht. Also, dass man durch das Land reist, dass man Hinweisen folgt. Ja, es gibt auch durchaus Abenteuerpfade, wo man zwischendurch dann Auszeit hat, wo dann speziell heißt, okay, jetzt könnte so ein Monat In-Game-Zeit verstreichen, wo die Charaktere vielleicht trainieren, magische Gegenstände herstellen, Talente umlernen wollen oder dergleichen mehr. Mit Pathfinder 2 ist auch sehr stark das gesellschaftliche Element dazugekommen, dass man halt nicht mehr zwangsläufig jeden Gegner auf dem Schlachtfeld besiegt, sondern dass man vielleicht auch im Rahmen von diplomatischen Begegnungen im Ballsaal oder bei anderen Gelegenheiten seine Punkte sammeln kann, sozusagen, indem man Gegner oder Leute, NSCs auf seine Seite zieht, die ansonsten vielleicht auf der gegnerischen Seite stehen würden. Es ist also nicht so, dass man jetzt in so einem Abenteuerpfad nur lauter Stichworte findet und dazwischen muss der Spielleiter dann sehen, wie er die Leute dahin bekommt, sondern Abenteuerpfade folgen schon einem mehr oder weniger festgelegten Ablauf. ohne dabei meistens ins Railroading abzugleiten. Ich sage meistens, weil es gab auch schon durchaus ein, zwei Abenteuerfahrt-Kapitel, wo es ein bisschen sehr schlecht bestellt war um die Entscheidungsfreiheit der Spieler. Ja, und wir haben auf Deutsch so eine ganze Reihe von APs rausgebracht. Natürlich nicht alle, das schaffen wir gar nicht von den Druckslots her, da wir ja bei den Regelbüchern und Weltbeschreibungen halt auch regelmäßig Nachschub kriegen. Und einer der APs, die wir halt gemacht haben, eigentlich sogar zweimal gemacht haben, weil für jede Edition ist halt dieser Königsmacher-Abenteuerfahrt, der das Hauptthema darstellen wird. Aber ich gebe jetzt nochmal ab zu Tom, falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, falls der sagt, da ist noch was ganz Wichtiges, was mit Abenteuerfaden verbindet. Denn ich mache das jetzt seit 8 Jahren als Redakteur, 14 Jahre als Übersetzer und möglicherweise sind da Dinge, die für mich jetzt mittlerweile selbstverständlich sind, doch noch zu erwähnen.
Ja, also ich kann es mal sagen, ich bin ja wahrscheinlich sowieso momentan der Älteste hier im Podcast. Also ich habe damals angefangen mit der roten Box der Englischen. Damals, so alt bin ich schon, da kann ich mich noch dran erinnern, da war ich glaube ich 12 oder sowas, D&D. Und da gab es damals tatsächlich nur einzelne Abenteuer. Und die dann meistens auch so aufeinander aufgebaut, dass es dann andere Stufen sind oder wieder in einer anderen Welt spielt oder mit anderen Charakteren gespielt werden müsste. Und irgendwann kam dann natürlich, als es auch in Deutschland größer wurde, kam dann halt irgendwann mal so die Idee auf, dass man ja auch längere Geschichten spielen könnte und einen Spielleiter haben. Das natürlich haben einzelne Module dann zusammen gemacht. Und da kam dann irgendwann mal der Begriff Kampagne auf, der dann eigentlich nichts anderes bedeutete, als dass das eine Aneinanderreihung von Abenteuern ist, die mit den gleichen Charakteren gespielt werden. Im besten Falle noch auf einer Welt, auf der das alles irgendwie einen Hintergrund findet und in die das eingebettet sein kann. Und daraus wurde dann eben, daher kam dann das Wort Kampagne, sage ich mal, was eigentlich erstmal nichts anderes, weil viele sagen auch, ich brauche keinen Abenteuerpfad, um eine Kampagne zu spielen. Ich kann auch einfach mehrere Abenteuer aneinander hängen, was völlig richtig ist. Es geht halt darum, dass ich einen Anfang und ein Ende habe. Sozusagen eine Kampagne ist eigentlich nichts weiter als eine Buchreihe, die dann aber auch endet, die nicht auf unzählige Weise weitergeht. Und
also mehr wie eine Staffel von einer Serie.
So ungefähr, genau. Und die ich dann auch mit den gleichen Charakteren durchspielen kann, sollte im besten Falle, das ist immer so das Geheimnis, dass der Spielleiter ja eigentlich gar nicht will, dass die Spieler oder die Charaktere sterben, weil man möchte ja die Geschichte erzählen. Und bei einer Kampagne ist es halt so, also vom Investment der Zeit ist das für einen Spielleiter viel, viel mehr als so ein eigenes, also einfach so mal eben so ein Abenteuer oder ein Szenario zu spielen, so, ihr macht alle einen Charakter. Nee, bei einer Kampagne ist es dann eher so, dass man eben sagt, darum geht's grob, ich hätte von euch gern Charaktere, mache ich zum Beispiel gerade, momentan bin ich in der Phase mit meiner Tollus-Kampagne, mit meiner neuen, dass ich von meinen Spielern ihre Ideen für ihren Charakter bekomme und dann versuche, diese Ideen so in diese vorhandene Kampagne, bei Kingmaker geht das ganz großartig, einzubauen, einzelne Personen aus ihrer Hintergrundgeschichte mit Personen aus dem Abenteuerpfad auszutauschen, dass ich im besten Falle in Situationen, wo das Modul, das ja immer sehr generisch geschrieben ist und nicht auf spezielle Charaktere ausgelegt ist, weil die ja nie wissen, wer da spielt, dass ich die Charaktere dazu bringe, in bestimmten Situationen, wo ich weiß, hier müsste jetzt Railroading gehen oder hier hört das Abenteuer auf, wenn die Charaktere sagen, nö, den befreien wir nicht oder die befreien wir nicht, sondern dass die Charaktere dann durch ihren Hintergrund sagen, ja, ich muss den befreien oder ich muss das und das machen. Und das ist das, finde ich, was eine Kampagne ausmacht.
Danke für die Erklärung. Ich habe, wie gesagt, ich habe Pathfinder tatsächlich noch nie gespielt. Ich habe D&D, glaube ich, einmal vor 20 Jahren gespielt. Deswegen, ich habe natürlich von der sagenumwobenen Königsmacher-Kampagne gehört. Aber ich weiß nicht genau, worum es da jetzt geht. Weil du sagst, man kann da alle Charaktere super integrieren. Worum geht's denn da genau?
Also, Königsmacher ist erstmal ein dicker Abenteuerpfad, der jetzt in der zweiten Edition halt überarbeitet, neu aufgelegt wurde. Er war in der ersten Edition sehr erfolgreich. Dann hat Old Cat Games einen Computerspiel dazu gemacht. Die haben insgesamt 2 Pathfinder-Spiele gemacht. Und Königsmacher war das erste und deswegen so erfolgreich, dass sie dann sogar noch ein zweites gemacht haben. Und nach diesem Erfolg wurde dann Königsmacher neu aufgelegt. Das war dann auch das erste Crowdfunding, was tatsächlich Paizo gemacht hat, zu einem Abenteuerpfad weil sie wahrscheinlich das Ganze auch wieder neben ihren normalen Ressourcen gemacht haben und da muss natürlich Geld für extra Ressourcen dann her. Meine These jetzt. Und wir haben das dann auch als Crowdfunding gemacht und es lief ganz wunderbar und der AP greift sehr viele Themen und auch Regelelemente auf, die damals noch nicht bei Pathfinder aufgetreten waren und die auch generell gerne bei D&D vernachlässigt wurden, waren. Pathfinder, Königsmacher, nutzt erstmal Regeln zur Überlanderkundung, Hexfelderforschung, dann zum Aufbau eines eigenen Reiches und halt zur Verwaltung dieses Reiches, plus halt, was so alles dann geschehen kann. Und Königsmacher wiederum selber ist halt der Handlungsbogen, denn die Charaktere werden, nachdem sie zunächst damit beauftragt werden, eine Grenzregion zu befrieden, dann gewissermaßen als die, ja, wie soll man sagen, Gouverneure, Verwalter, Beauftragten, die halt eine Kolonie, die in der Wildnis dann gegründet wird, beschützen und ausbauen sollen, angeheuert. Ich glaube, jetzt habe ich den Satz fertig gemacht. Und von da nimmt die Handlung eigentlich erst richtig Fahrt auf, denn dadurch erwecken sie die Aufmerksamkeit der Nachbarn, die ja auch gerne all dieses Land hätten.
Das heißt, es geht entgegen dem klassischen, wir laufen rum und lassen uns von diversen Leuten in diversen Teilen des Landes anheuern zu, wir sitzen hier und die Abenteuer kommen zu uns, weil sie uns alle unser Dorf wegnehmen wollen.
Na, nicht ganz. Also, bei Kingmaker ist tatsächlich so, dass die, lange her, die Geschichte beginnt damit, dass die Spielercharaktere von den Schwertfürsten von Restorf, eine ziemlich mächtige Gruppe von Rittern, ausgewählt wird, um in dem Fall die gestohlenen Lande, die Stolen Lands, zu erkunden und zu themen. Das ist eine Region, die südlich von Prevoir liegt, wenn man sich auf Golarien auskennt, dann weiß man das so ein bisschen. Und die sollen das Land eben von Monstern und von Banditen, die da sehr präsent sind, eben so gut wie möglich befreien, das Ganze befrieden, dass man es besiedeln kann. Und das geht am Anfang, was Kingmaker dann eben auch sehr populär gemacht hat, funktioniert das Ganze über sogenanntes Hexcrawling. Ganz aus einer Sandbox ist das nicht so wie ein Dungeon, wo ich mehr oder weniger in einer bestimmten Reihenfolge durch die Räume laufe, sondern ich habe diese Riesenkarte, auf der ich als Spieler nichts sehe und die kann ich erkunden. Und je mehr ich vorauslaufe und innerhalb der Regeln dieser Hexfelderkundung eben das Land entdecke, befriede und mit den Problemen, die dort herrschen, umgehe, das macht halt vor allem den ersten Teil von Kingmaker aus, bis ich dann wirklich großen Teil befriedet habe und Orte gefunden habe, die mir später Ressourcen für mein, ich nenne es mal Königreich, dann eben bieten, weil die Charaktere dann eben auch eine Siedlung errichten werden. Und was bei Kingmaker dann ganz cool ist, wenn man das möchte, kann man mit den Königreichregeln arbeiten, wo die Charaktere dann zu angehalten sind, zu entscheiden, wer welche Position innerhalb ihres Königreiches einnimmt, ob sie das selber machen möchten, ob sie jemanden einsetzen möchten. Sie gehen, werden da unter, also wenn das voranschreitet, werden da Bedrohungen auf diese Siedlung und auf die immer größer werdende Siedlung, Stadt, Königreich, wie auch immer, werden sie mit denen umgehen müssen. Das sind wirklich ein paar ganz krasse Sachen dabei. Und das Gute ist aber, dass viele Spieler das auch nicht unbedingt mögen, diese Königsreichverwaltung, weil die nimmt dann doch sehr viel Zeit in Anspruch mit den Regeln. Und wir haben da am Anfang fast eine ganze Session für gebraucht, als wir das erste Mal angefangen haben, weil bis man weiß, wie das funktioniert, da geht schon ein bisschen Zeit drauf. Man kann aber auch die Option wählen, die ist ganz gut beschrieben, dass man das Königreich im Hintergrund der Kampagne laufen lässt. Dann wird das Ganze ein bisschen einfacher. Und die Charaktere müssen dann viele Sachen gar nicht ausspielen. Das wird dann einfach mehr oder weniger dann durch Würfelwürfe entschieden und dann vom Spielleiter dann eben mehr oder weniger erklärt, was passiert ist und was gut und schlecht für das Königreich, Stadt, Siedlung, wie weit man dann auch gerade ist, eben passiert. Und durch diese ganze Sache, wie Ulrich ja schon gesagt hat, kommen da, weil da die Flusskönigreiche in der Nähe sind, das sind so mehrere kleine Daten, die miteinander im Clinch liegen, die werden dann natürlich dann auch ein bisschen hellhörig und mischen dann da auch noch mit. Und zu der ganzen Sache kommt dann noch eine sehr mystische Bedrohung aus anderen Realitäten, sage ich jetzt mal, ohne mehr zu sagen. Und da wird es dann gegen Ende dann schon wirklich ziemlich episch. Aber was Kingmaker damals so gehypt hat, war eben dieser Sandbox-Charakter, weil es das schon lange nicht mehr gab und weil das was von D&D ist, vom ersten D&D, wo viele Spielleiter, die ja immer gerne sagen, ja, früher gab es Save or Die, das gibt es ja heute alles nicht mehr und die Charaktere können hingehen, wo sie wollen, sie müssen halt selber lernen, ob das zu viel ist oder zu wenig ist für sie, ob sie das schaffen oder nicht und dann lernen sie eben auch mal, sich zurückzuziehen. Das ist hier bei Kingmaker der Fall, wenn ich zu weit vorgehe oder zu tief in die voranschreite, ohne vielleicht vorher noch ein bisschen Aufklärung zu treiben, dann kann es ziemlich schnell passieren, dass ich mir zu viel vorgenommen habe und da auf Gegner stoße, die ich am besten so schnell wie möglich links liegen lasse und mich erstmal wieder verkrümle, bis ich denen gewachsen bin. Und das war mit so ein großer Teil, mit ein großer Punkt, warum Kingmaker so berühmt, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal berühmt wurde.
Klingt ein bisschen so, wie als wenn die WoW begründet hätten. Also da hast du ja auch das Problem, dass wenn du an bestimmte Stellen gehst und da dein Levelbereich noch zu klein ist,
genau,
du einfach auf die 12 kriegst und dann lieber wieder zurückgehst, um erstmal ein bisschen höher zu leveln.
Ja, genau.
Ich erkläre mal, wie es organisatorisch eigentlich aufgebaut ist. Jetzt erstmal für die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Wir stellen uns jetzt erstmal so einen Planeten vor und dann zoomen wir ein bisschen rein. Da gibt es halt den Kontinent Avistan, der gehört zur sogenannten Region der Inneren See. Das ist halt die Hauptabenteuerregion von Pathfinder. Die ist eigentlich so eine Mittelmeerregion. Das heißt also, Avistan im Norden orientiert sich grob an europäischen Landen, wobei nicht zwangsläufig alle zur gleichen Zeit. Und im Nordosten von Avistan gibt es wiederum die Flusslande. Also Avistan ist halt in mehrere, man könnte sagen, thematische Bereiche unterteilt. Und die Flusslande gehören zu den zerrütteten Landen, wo eigentlich weitestgehend Anarchie herrscht, beziehungsweise wo es keine großen Königreiche gibt. Denn die Flusslande sind so eine Region, jeder, der sich seinen Claim abdecken kann, kann sich da dann König, Obermufti, Papst, was auch immer wir mag, nennen.
Da muss ich ganz kurz einschreiben, das stimmt natürlich, bevor ich es wieder vergesse. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Schwertfürsten von Restorf den Spielercharakteren und anderen Abenteuergruppen eben den Auftrag geben, diese Lande zu befriedigen, weil sie sich davon so eine Pufferzone zu diesen Stadtstaaten erhoffen.
Ja, da wollte ich noch hinkommen. Wie gesagt, dass da teilweise manche Länder sind eigentlich so Drehtürkönigreiche, sprich da wird dann jemand sehr schnell von wem anders ersetzt oder Reiche werden von anderen assimiliert oder vielleicht auch gehen sie sang- und klanglos unter und irgendwann stolpern dann ein paar andere über die Ruinen mitten im Wald oder dergleichen. Eines der länger schon bestehenden Reiche ist halt Brevoy. Wenn man sich den Hintergrund zu Brevoy ansieht, bekommt man so ein bisschen Game of Thrones-Vibes, die dann allerdings im Laufe der Handlung überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das war etwas, was in der ersten Edition ein Kritikpunkt war, dass da Dinge versprochen wurden oder man glaubte, dass Dinge versprochen werden, die dann gar nicht eingehalten wurden. Oder dass die Kampagne in eine ganz andere Richtung ging. Ja, und in Restorf, einem Land kurz vor dem Bürgerkrieg, das in Nord und Süd zu zerfallen droht, haben im Südteil halt die Schwertherren der Aldori-Schule. Das ist halt so die Gruppe von Elite-Schwertkämpfern und jeder, der sagt, ich will dieser Schule beitreten, muss halt den Namen Aldori annehmen, wie es der Gründer dieser Schule verfügt hat. Und die sagen jetzt, okay, um unsere Machtposition etwas auszubauen gegenüber dem Norden, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt mal investieren in Satellitenstaaten oder halt Kolonien, die uns dann später unterstützen können, also die dann diese Schulden sozusagen dann zurückzahlen, wenn es hart auf hart kommt. Deswegen werden dann mehrere Abenteuergruppen in die sogenannten Raublande im Süden von Restorf ausgeschickt. Die Raublande heißen so, weil jeder Staat oder jedes Königreich, das da irgendwo dran angrenzt, aus irgendeinem Grund glaubt, Ansprüche auf dieses Gebiet zu erheben und alle anderen hätten es ihm weggenommen. Seltsamerweise konnte bisher keiner die Raublande lange genug halten, um wirklich das, solche Ansprüche begründen zu können. Aber ja, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit der mystischen Bedrohung zusammen, die Tom schon erwähnt hat, dass da so ein gewisses, ich sage so übernatürliches Feeling existiert, weshalb alle auf dieses Gebiet scharf sind, ohne genau zu wissen, warum. Und so werden halt mehrere Abenteuergruppen in verschiedene Bereiche der Raublande ausgeschickt. Und hier komme ich jetzt wieder in das Organisatorische. Es gibt zu dem Abenteuerpfad ein Kartenset, das besteht aus 4 großen Posterkarten, die man aneinander legen kann, welche halt die Region der Raublande abbilden. Im Abenteuerfahrtband selber hat man dann eine Doppelseite, wo die Karte nochmal abgedruckt ist. Diesmal allerdings dann wie so eine, ja, ich sag mal so eine eine politische Landkarte, nämlich dass da halt die Gefahrenzonen eingezeichnet sind, welches Gebiet welchen Schwierigkeitsgrad hat. Also wo es halt der Bereich Stufe 1 ist und wo wir dann doch langsam Richtung 20 kommen.
Also doch WoW.
Sodass der Spielleiter durchaus sehen kann, wann fangen die Charaktere möglicherweise an, sich zu übernehmen und wann sollte er vielleicht dann doch mal langsam sagen, also das, was ihr da hinten seht, diese Gruppe von Riesen, ja, mit einem könntet ihr vielleicht klarkommen, wobei dann wahrscheinlich der Magier stirbt oder sowas, ne? Aber das sind ein paar mehr, das wäre jetzt eine sehr explizite Warnung zu sagen, bleibt da weg.
Also wo wir bei den Karten sind, was ich damals, als ich das gelitten habe, muss man schon fast sagen, weil das ist wirklich, wir haben da über 3,5 Jahre dran gespielt. Ich habe da wirklich im Copyshop die Karte wirklich groß ausgedruckt und im Abenteuerpfad selbst sind für die einzelnen Dinge, die man finden kann, ob das eine Ruine ist, ob das eine Monsterbegegnung ist, ob das eine bestimmte Location ist, gibt so kleine Icons für die Karten. Und die habe ich tatsächlich als Aufkleber ausdrucken lassen und die Spieler konnten dann halt immer, wenn sie in einem Hexfeld was entdeckt haben, so ein Ding da draufkleben und das hat halt schon...
Das hat Stil.
Also ja, das ist dann schon, für einen Spieler ist das, glaube ich, das hat mir als Spielleiter auch ziemlich viel Spaß gemacht, weil man halt auch immer diesen optisch diesen Fortschritt sieht.
Ja, ja, wir haben was entdeckt.
Genau, und dann auch nach 15 Sessions noch weiß, was da war, wenn man sich nämlich keine Notizen macht als Spieler, dann wird dieser Abenteuerpfad könnte dann ein bisschen schwierig werden. Vor allem, weil man manche Bereiche vielleicht nochmal bereisen muss. Das ist halt auch so ein großer Teil. Da gehört noch ein bisschen Zusatzarbeit dazu. Kriegt man so leider nicht, was die Weltkarte angeht. Aber wenn man sich die extra Arbeit ein bisschen macht, dann hat das schon, also wertet die Kampagne dann schon auf das Spiel.
Ich habe mir damals die Landkarten, ich habe sie damals ausgedruckt, dann habe ich sie laminiert und auf so eine Korkpinnwände draufgepackt. Ja, sodass man dann auch mit verschiedenfarbigen Stecknadeln und ähnlichem dann Markierungen setzen konnte.
Pins und Schnüre.
Genau. Wenn man einen Raum hat, in dem man immer spielt, wo man das hängen lassen kann, ist das natürlich großartig.
Ja, gut, das waren dann mehr so Tafeln, die ich dann hervorgeholt habe. Und ja, ich habe doch tatsächlich Pins und Schnüre verwendet, weil dann am Rand von den Karten hatte ich dann für die Ortschaften da jeweils den Spielwerteblock stehen. So nach dem Motto, bis zu dem Zaubergrad könnt ihr hier Dienstleistungen einkaufen. Das ist der Handelswert von dem Ort und so ein Zeug. Einfach damit die Charaktere wussten, ob sich da die Reise noch hinlohnt oder nicht. Denn ich hatte auch so ein paar sehr vergessliche Spieler. Das Schlimmste war natürlich dann manchmal so die Frage, welchen Würfel nutzen wir eigentlich? Ja, ist ein D20? Ja, also jedenfalls, wie Tom schon gesagt hat, man kann sehr lange an dieser Kampagne spielen. Man kann natürlich auch den Dungeon Crawl und sonstigen Erkundungsteil im Schweinsgalopp durchführen, wenn einem das lieber ist. Man kann natürlich auch die Handlung, wenn man das will, noch gewaltig aufpeppen. Zusätzlich zu dem eigentlichen Abenteuerpfad gab es jetzt für 2E den Gefährtenband. Da sind einerseits die NSCs, die im Computerspiel aufgetaucht sind, drin mit zusätzlichen Aufhängern, mit zusätzlichen Talenten, Zaubern und ähnliches, was die halt mitbringen an Programm und auch der Möglichkeit, wie kann man die als Verbündete gewinnen oder sogar vielleicht auf dem Thema Romantik.
Oder wenn man sie als Verbündete gewonnen hat, ob man ihnen vielleicht bei einer eigenen Queste helfen kann, das gibt's ja auch noch.
Genau, das, ja, deswegen Abenteueraufhänger. Und wie gesagt, ob man sie halt in die Regierung des eigenen Reiches integriert. Denn irgendwann muss man natürlich so gewisse Punkte ausfüllen, wie wer ist der General des Reiches? Also wer führt gegebenenfalls die Armeen und legt die entsprechenden Würfel ab? Wer ist für die Verteidigung des Reiches zuständig, wenn also der Feind seine Speer schickt? Also beziehungsweise der Spielleiter weiß, jetzt kommt aus dem Nachbarland, kommen jetzt welche und wollen was ausspionieren. Wer legt jetzt den Wurf ab, ob das entdeckt wird oder nicht? Oder auch ganz wichtig, wer ist der Kämmerer im Reich und für das Eintreiben von Steuern zuständig? Denn wir wissen alle, ohne Moos nichts los. Denn dann kann man, hat man eventuell nicht die nötigen Baupunkte, um sein Reich auszubauen, um vielleicht Straßen zu bauen, um seine Ortschaften auszubauen, um neue Ortschaften zu gründen und so weiter und so fort. Um Ressourcen auszubeuten. Tom hat ja schon gesagt, auf der Karte kann man auf verschiedene Dinge stoßen, seien das jetzt Silberminen oder halt Edelholzvorkommen und dergleichen. Und dann kann man da natürlich ein entsprechendes Bergwerk oder ähnliches errichten, aber kostet halt alles Geld, bevor es dann halt auch selber wieder etwas abliefert. Und ich denke mal, die meiste Verwaltungsarbeit hat eigentlich der Spielleiter. Außer die Spieler sind tatsächlich willens und fähig, sich das untereinander aufzuteilen. Wir haben auch dazu einiges an Zusatzmaterial damals gemacht im Rahmen der Königsmacherflöte. Denn Paizo hat einen sehr umfangreichen Spielerleitfaden rausgebracht. Zu jedem Abenteuerpfad gibt es einen Leitfaden, der einerseits Tipps enthält, welche Regeloptionen sich besonders eignen.
Welche Klassen und so.
Das ist dann zum Beispiel dieses, das hier ist der Elfenabenteuerpfad. Nehmen wir mal an, Orks mögen keine Elfen, ihr solltet vielleicht keine Orks spielen. Das ist aus der Luft gegriffen, das passiert bei Pathfinder nicht mehr. Aber es gibt halt immer mal wieder Regeloptionen, die mehr oder weniger gut passen. Bei Königsmacher ist es tatsächlich so, du kannst im Grunde alle spielen. Die Charaktere sollten nur imstande sein, zusammenzuarbeiten. Also nicht jeder sollte der Verrückte, ich bin der Chef und ihr seid nix, darstellen wollen. Das könnte sehr schnell auseinander dividieren.
Das ist ein generelles Spielgruppenproblem.
Ja.
Bei einem Dungeon könnte man theoretisch sagen, okay, den Verrückten, den lassen wir halt da hinten zurück und wir machen jetzt alleine weiter, während bei diesem, wir müssen eigentlich zusammen etwas erledigen, es noch schneller eigentlich zerreißen kann, halt von der Handlung her. Denn, wie gesagt, wir hatten jetzt diesen sehr großen Leitfaden. In Paizo hat einen über 100 Seiten starken Leitfaden diesmal gemacht. Und den haben wir dann in zwei Hefte aufgeteilt. Einerseits halt diese normalen Tipps, dann war das, die Regeln fürs Königreich waren da, die Regeln zum Krieg führen und Armeen ausheben. Dann gab es einen, ein Heft, wo man das mit den Spielbögen für das Reich, also das Reich bekommt eigentlich auch einen eigenen Charakterbogen, händigt sich halt, wenn es wächst, was seine Vorteile sind. Ebenso kann man dann für die einzelnen Ortschaften sowas anlegen, beziehungsweise gab es dann für jede Ortschaft einen Dorf- oder Stadtbogen, wo man dann so kleine, also aufklebermäßig die Gebäude, die man errichtet, dann da reinpacken kann, dass man sagen kann, okay, jetzt habe ich eine Kneipe, die gibt mir bestimmte Vorteile. An die Kneipe baue ich eine Brauerei an, das erklärt sich auch von selber, glaube ich. Daneben packe ich noch ein Gasthaus, das passt ja auch alles zusammen. Dann kommt ein Tempel dazu und so weiter und so fort. Alles gibt halt meiner Ortschaft und vielleicht auch meinem Reich selber bestimmte Boni, manchmal auch Abzüge, weil manche Gebäude dann wiederum die Unruhe im Reich steigern. Wer schon mal Civilization gespielt hat, kennt möglicherweise diese Konzepte. Das kommt also bei der Reichsverwaltung alles mit rein. Ja, und dazu haben wir dann halt die Abenteuerhandlung. Denn wie gesagt, wir sind in den Raublanden, die Nachbarn wollen das Gelände haben. Und hey, wenn da eine schon entwickelte Stadt steht, die man erobern kann, das ist doch ne, gleich noch viel besser, als einfach nur hier die Hauptlande für sich zu beanspruchen. Aber man muss halt vorher diesen blöden Spielercharakterkönig oder was auch immer da auf dem Thron sitzt, davon stürzen. Ne? Und als Spieler, da kann man natürlich noch einen ganzen Haufen weiterer Ideen reinbringen. Man kann natürlich auch seine eigenen NSCs reinbringen, wenn man möchte. Man kann, da gab es auch dieser, hatte ich im Paizo-Forum gelesen, diese, ja, wenn die Spielercharaktere gewissermaßen so quasi die Dynastie regeln, also quasi eine Dynastie gründen wollen, dann bräuchte ja der König eine Königin und ähnliches mehr, dann könnte er sich ja umgucken im benachbarten Adel. Oder vielleicht kommen auch irgendwelche Siedler an und dann macht so eine Elfe dem Kämmerer schöne Augen und dergleichen mehr. Also auch sowas kann man durchaus einbauen.
Ja, also was ich noch jetzt grob als Überblick dazu vielleicht sagen könnte, ist, dass Kingmaker eben damals, als zuerst rauskam für Pathfinder 1, drei unterschiedliche Spielmechaniken eingeführt hat. Paizo hat das immer sehr gerne gemacht, dass es Untersysteme in ihren Abenteuerpfaden präsentiert hat. Das war nicht immer gut. Viele waren, konnte man auch einfach in die Tonne kippen. Hier die drei, das sind drei große Spielmechaniken. Das ist einmal die Hexfeld Exploration. Die funktioniert über den Spielleiter. Der kann das dann während des Spielens alles erklären. Da muss er den Spielern vorher nicht irgendwie groß was erklären. Bei den anderen beiden Spielmechaniken ist es ein bisschen anders. Wie Ulrich schon angedeutet hat, mit der Königreichsverwaltung. Das Königreich, wie gesagt, kriegt einen eigenen Charakterbogen, levelt auch auf wie ein Charakter. Dazu gibt's Optionen und so viel Hintergrundregeln, die Spieler aber auch alle wissen müssen, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Und bei der Kriegsführung, bei der Warfare ist es genauso. Da muss man eben, da kann man einzelne Schlachten wirklich ausspielen. Und das sollte man aber, die beiden Punkte sollte man mit seinen Spielern vorher abklären. Möchtet ihr das sehr ausführlich oder möchtet ihr, dass wir das im Hintergrund ablaufen lassen? Königreich im Hintergrund geht mit Würfelwürfeln oder Entscheidungen des Spielleiters, wie auch immer, oder relativ schnell durch die Entscheidung der Spieler, ohne das groß auf Optionen zu erweitern. Bei der Kriegsführung geht man eher davon aus, dass solange das Königreich läuft, dann sollte alles mehr oder weniger gut ausgehen. Mit Kingdom Building Rules muss man etwas am Anfang des Königreichs Zuges beachten, Leute, so ein Kram. Also das sind wirklich zwei große Punkte, wo Regeln an die Spieler herangetragen werden müssen, damit die wissen, wie man damit umgeht, weil das alles nur auf dem Rücken des Spielleiters auszutragen wird ein bisschen schwierig. Du hast mit der Kampagne als Spielleiter zu viel zu tun. Das sollten die Spieler vorne wissen. Das Gute ist, dass man die beiden Optionen auch im Hintergrund laufen lassen kann. Das ist schon mal ganz gut. Sollte man aber vorher abklären.
Aber ich denke mal, das ist auch der Grund, warum Paizo das damals in diesen wirklich großen Leitfaden mit reingetan hat. Und aus eben dem Grund haben wir ja auch den Leitfaden als eigene PDFs gemacht, beziehungsweise im Rahmen des Crowdfundings als Heftchen, die sind, glaube ich, mittlerweile alle ausverkauft, dass man das halt sich selber jetzt ausdrucken kann als Spieler und dann auch zur Hand hat. Und dass es nicht Zeug ist, was aus dem Abenteuerpfad dann halt mit Spielleiter-Spoilern versehen ist, sondern dass man wirklich dann sagen kann, okay, ich habe das Regelsystem und es ist halt auch in den Heftchen sehr gut und übersichtlich eigentlich präsentiert. Da ich die bearbeitet habe, glaube ich, das soweit sagen zu können.
Wobei ich noch dazu sagen möchte, weil ich habe ja eben gesagt, was nicht ganz so stimmt, diese Exploration-Regeln, wurden damals, wie gesagt, bei der ersten Veröffentlichung von Kingmaker eingeführt. Die sind mittlerweile im GM Core, also in den Kernregeln, Spielleitung, implementiert. Oh, ich glaube, Seite 207 bis 209 oder sowas müsste das sein. Die sind dann dadurch so groß, also die sind so gut angekommen, dass man die dann halt in das offizielle Regelwerk dann halt auch mit übernommen hat, was mit vielen anderen Unterregeln oder Untersystemen, die Paizo eingeführt hat in Abenteuerpfaden, eben nicht passiert ist.
Ja, die Abenteuerpfade waren zum Teil auch so ein bisschen Versuchsgelände für neue Regelelemente und die angekommen sind und sich bewährt haben, die sind ja dann auch in diesen Erweiterungsbänden aufgetaucht. Und dass sie jetzt bei Pathfinder 2 dann gesagt haben, okay, da können wir gleich mit dem anfangen, das können wir fest aufnehmen, seien es die Verfolgungsregeln, seien es die Regeln für soziale Interaktionen. Also dieses Gesellschaftliche, wenn man bei irgendeiner Veranstaltung ist und dann eine wichtige Person erspäht und dann versucht, die einzuschätzen. Und wenn man bei der dann quasi Punkte sammeln will, also Einflusspunkte sammeln will, dass man dann halt sich entsprechend ins Gespräch begibt und dann hoffentlich nicht rumpatzt. Also wie gesagt, all diese Dinge wurden in Abenteuerfaden ausprobiert. Das Gesellschaftliche war im Krieg um die Krone Abenteuerfad zum Beispiel. Und hier der Königsmacher war halt die Hexfelderkundung, die Königsreichsregeln oder die Reichsverwaltung plus dann halt Massenkampf. Und der Massenkampf ist auch relativ einfach ausgelegt, dass man halt seine Armee oder Armee jetzt im Anführungszeichen, seine Einheit hat, dass die bestimmte Fähigkeiten hat, sind das Nahkämpfer, sind das Fernkämpfer und dann auch die Einheit als ein Charakter gewissermaßen auf dem Schlachtfeld agiert und nicht jeder für jeden Soldaten einzeln gewürfelt werden müsste. Das wäre mein Albtraum.
Ja. Nee, alles gut. Also ganz ehrlich, selbst wenn ich irgendwie Tabletop spiele und da eine Rieseneinheit habe, dann möchte ich gerne alle gleichzeitig würfeln und nicht jeden einzeln. Mit einzelnen Werten am besten noch.
Also kann ich mir quasi so einen Massenkampf vorstellen, wie so eine Cosim beispielsweise oder wie ein Tabletop oder ist es nochmal ein bisschen abstrakter?
Naja, es ist relativ abstrakt gehalten. Nehmen wir mal an, du hast einfach nur zwei Armeen, die gegeneinander antreten. Dann hast du irgendwas, womit du jede Armee darstellst, sei es jetzt so ein Holzklotz oder ähnliches. Und dann heißt es erstmal, die sind in einer bestimmten Entfernung. Und wenn sie dann aufeinander zurücken, wenn die erste eine Einheit vorrückt, dann kommen sie in die Fernkampfentfernung, dann steht sie in die Nahkampfentfernung, dann wird halt gewürfelt, beziehungsweise sobald der erste angreift, wie sieht es bei dem Schaden bei dem anderen aus, dann wird irgendwann gewürfelt, ergreifen die jetzt die Flucht, weil sie zu viel Schaden genommen haben, auch da gibt es halt entsprechende Werte. Sobald du unter x Lebenspunkte fällst, wird es Zeit für so einen Aufriebtest, wie das glaube ich bei Warhammer heißt. Und entweder ist die Armee dann fliehend oder sie wird zerstört oder sie gewinnt. Und es ist also relativ einfach. Es ist nicht so, dass dann heißt, okay, diese Truppe besteht aus 15 Scharfschützen und nachdem die jetzt alle getroffen sind, stehen nur noch 5 da, sondern entweder oder halt.
Das wird aufgeteilt in einfache Armeen und besondere Armeen und sowas. Einfache Armeen wären dann zum Beispiel Infanterie, die gelten als Armee 1. Wer Pathfinder kennt, weiß, dass Kreaturen in Zahlen gemessen werden. Früher war das Challenge Rating, heute heißt es halt die Kreatur 1 bis 20. Und bei Infanterie, das ist diese Armee ist dann aufgebaut wie ein sehr abgespeckter Statblock von einem Monster. Das ist aber auch ein Wert, ob die andere Gegner früh finden. Es ist ein Rekrutierungsschwierigkeitsgrad dabei, was die im Unterhalt kosten. Eine kurze Beschreibung, die haben eine Rüstungsklasse, eine Moral, Trefferpunkte und einen einfachen Nahkampfwert. Und darüber funktioniert das dann, dass man eigentlich wie ein Kampf in Runden diese Flacht dann eben ausspielt.
Und die besonderen Armeen, die Tom gerade erwähnt hat, das sind dann Einheiten, die man aus folgender Handlung ausheben kann oder die sich dem Königreich anschließen. Das ist jetzt nicht im Abenteuerfad, aber man könnte ja theoretisch auf eine Söldnertruppe stoßen, die gerade von, sagen wir mal, irgendwelchen Orks gewaltig aufs Auge gekriegt hat. Man kümmert sich um die Jungs, peppelt sie wieder hoch und auf einmal hat man eine Spezialeinheit Speer oder ähnliches.
Kommt drauf an, wie man mit bestimmten Gruppen umgeht, die man im Verlauf der Kampagne bei der Erkundung dieser Gegend trifft oder auf die man stößt oder mit denen man generell zu tun bekommt. Und die könnten sich dann, so als kleines Beispiel, es gibt als besondere Armee, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber das ist irgendwie mehr oder weniger eh schon alles gespoilert irgendwann mal, gibt es die Rußschuppenkrieger, das sind Kobolde. Je nachdem, wie man mit denen umgeht, wenn man sie das erste Mal trifft, gibt mehrere Koboldstämme, deswegen ist das nicht zu viel gespoilert, also ist nicht, kommt drauf an, welche, mit welchen man dann zu tun hat, kann man die natürlich als besondere Armee der Stufe 3 in seine Armee mit integrieren. Aber auch die wollen Unterhalt und Bezahlung haben, die machen das auch nicht umsonst.
Gibt es da so eine Art Reputationssystem oder ist das einfach ein, wir machen da am Anfang zwei Würfe, je nachdem wie nett wir zu denen sind und dann haben wir die Chance, dass sie dann zu uns kommen?
Es entwickelt sich aus der Handlung, weil theoretisch könnte man, jetzt hat Tom jetzt so von einem speziellen Koboldstamm gesprochen, theoretisch könnte man sich mit einer Gruppe anfreunden oder man könnte sagen, wir machen euch alle platt. Im letzteren Fall kann man nicht mehr als Helfer rekrutieren, weil die sind dann entweder platt oder geflohen und definitiv nicht gut drauf. Ja, also wie gesagt, man hat im Laufe der Kampagne sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten. Es ist natürlich auch etwas, was der Spielleiter zulassen muss oder beziehungsweise halt im Auge behalten muss. Mit wem könnte man und halt auch, welche Ideen er selber einbringen möchte. Und Königsmacher ist da wirklich sehr frei. Wie Tom schon zu Anfang gesagt hat, ist eine Sandbox. Man kann innerhalb des Landes, also innerhalb des Gebietes dieser Raublande, so ziemlich alles anstellen. Und wenn der Spieler da möchte, könnte man auch über die Grenzen der Sandbox hinaus spielen oder sogar weiterspielen. Aber das wird halt vom Abenteuervater nicht mehr abgedeckt.
Das kann man ja mit so ziemlich jedem AP machen, den aufpushen, wie man das auch gerne möchte.
Ja, wir machen ja bei Ulysses monatlich jetzt auch ein Mini-PDF, was im günstigsten Fall 6 bis irgendwie 10 Seiten hat. Tom weiß da bestens Bescheid, der lektoriert immer fleißig. Und passend zum Königsmacher Crowdfunding hatten wir damals mehrere Artikel aus dem Pathfinder 1 Abenteuerpfad nochmal neu aufbereitet, die halt es nicht in den Pathfinder 2 Versionen geschafft hatten, nämlich einerseits die Landesbeschreibung zu Brevoy, also wo die ursprünglichen Auftraggeber sitzen, und dann 2 Mini-PDFs zum Land Jobaria, das quasi östlich an die Raublande mehr oder weniger angrenzt. Und was auch damals so, ja, wenn ihr weiterspielen wollt, könntet ihr euch ja nach Jobaria orientieren, präsentiert wurde. Also es muss nicht zwangsläufig damit enden, wenn die Helden das ganze Gebiet geschafft haben und die Kampagne theoretisch bestanden haben. In der Theorie könnte der Spieler doch darauf verzichten, den mystischen Aspekt wegzulassen. Ist alles möglich. Man kann also diese Kampagne sehr variieren und auch noch ausbauen, wenn man möchte. Und letzteres wird natürlich auch dadurch gefördert, dass es sowieso halt eine ist, wo nicht da ist, wenn das passiert, dann hinter der nächsten Tür ist jenes, wie das bei einem Dungeon Crawl wäre, sondern sehr vieles halt von den Entscheidungen der Spieler, auch halt, wie behandle ich meine Nachbarn, wie verhalte ich mich in einer bestimmten Situation. Was mache ich, wenn Brevoy, wo ursprünglich meine Auftraggeber sitzen, wenn da jemand Hilfe braucht und so weiter und so fort?
Ich würde gerne noch was, damit das ein bisschen klarer wird, wenn es denn gewünscht ist, über die Armeen sagen, wie das funktioniert. Im Groben ist eine Armee nichts anderes als ein abgespeckter Charakter, mit dem ich Kampfrunden gegen andere Armeen durchführe. Die Armeen, wie wir schon gesagt haben, werden in einfache und besondere Armeen aufgeteilt. Da gibt es ganz viele, die einen kurzen Statblock haben. Der ist wirklich, wirklich sehr kurz für Pathfinder. Dazu gibt es noch Armeeausrüstung, dass zum Beispiel, ich mich richtig erinnere, darf eine Armee maximal 3 Heiltränke mit sich führen, die dann, wenn man den Heiltrank zu sich nimmt, eben einen Trefferpunkt zurückgeben der Armee. Also wie gesagt, ihr seht, das ist schon ganz schön abgespeckt, wenn man das von D&D oder von Pathfinder weiß, was ein Heiltrank macht. Hier gibt er eben nur einen Trefferpunkt zurück. Man kann magische Rüstungen und magische Waffen für seine einzelnen Armeen besorgen, wenn man das Geld hat oder die Ressourcen dazu. Und dann gibt es natürlich noch Armee-Taktiken. Taktiken sind sowas wie Talente, sage ich mal. Die sind auch wieder in Stufen aufgeteilt und ich kann für meine Armeen eine Taktik aus einer vorgegebenen Liste, als Beispiel in der Liste steht abgehärtete Soldaten, die Armee ist besonders widerstandsfähig, erhöhe ihre Trefferpunkt-Maximum um 1 Punkt, bis zu, ich sag mal, Eröffnungssalve. Deine Armee ist darin ausgebildet, Gegner zu beschießen, die den Zustand Distanz ihr gegenüber besitzen. Lauter solche Sachen. Und dann kann man das Ganze noch ein bisschen individualisieren, was dazu führt, dass nicht jede Schlacht, wenn man es nochmal spielt, sage ich mal, oder mit einer anderen Gruppe, gleich läuft. Weil jede Armee, je nachdem, wie die Spieler entscheiden, kriegen meine Rußpuppen-Kobolde vielleicht eine magische Waffe. Und haben die vielleicht, haben die Armeetaktik gnadenlos Ne? Und dann spielen die sich schon wieder ganz anders, als wenn ich denen eine andere Ausrüstung oder andere Taktiken gebe. Und so läuft das dann eben. Der Rest ist eigentlich nichts anderes als Initiative würfeln, Runde durchspielen, Panikwürfe machen, ob sich die Armee auflöst und die nächste Runde wieder beginnen. Das ist so ein bisschen so das Grobe, wie so eine Schlacht abläuft.
Klingt aber tatsächlich wie ein sehr, 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 sehr einfaches Tabletop.
Ja, das kann schon sein. Vor allem, weil die Armeen dann während des Kampfes, wer Pathfinder kennt, weiß, dass es verschiedene Aktionen gibt, die Spielercharaktere machen kann. Hier gibt es sogenannte einfache Massenkampfhandlungen, wie zum Beispiel fliehen, verteidigen, vorrücken oder sammeln, Deckungsfeuer finden, flankieren, anstürmen, Gegenangriffe oder solche Sachen oder Flucht vortäuschen, konzentrierter Beschuss. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen, um das Ganze dann ein bisschen spannender zu machen.
Und schon klingt es nicht mehr wie ein sehr, sehr einfaches Tabletop, sondern schon wie ein bisschen komplizierteres Tabletop.
Ja, also wenn man Pathfinder nicht kennt und ist das ganz bestimmt nicht der Abenteuerpfad, mit dem man anfangen sollte. Da muss ich gleich dazu sagen, weil der braucht wirklich viel Vorbereitung und viel Wissen vom Spielleiter. Aber wer Pathfinder kennt, für den ist das Grobe, wie so eine Schlacht abläuft und wie so eine Armee aufgebaut ist, bekannt durch seinen Charakter und durch den Kampf im Pathfinder-System. Weil das ist davon ein bisschen nah dran gehalten, dass es halt eben einfacher ist und nicht was komplett Neues.
Also ich schließe mich mal Tom an. Abenteuerpfad, also wenn ich jetzt so wirklich ganz, ganz neu im Rollenspiel bin und die Gruppe hat entschieden, du machst den Spielleiter, sollte ich vielleicht erstmal mich mit irgendeinem Stufe 1 Abenteuermodul besser auseinandersetzen, als gleich sagen, ich mache jetzt den Stufe 1 bis 20 Abenteuerpfad und das spielen wir die nächsten 6 Jahre.
Ja.
Es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Vielleicht bin ich jetzt aber auch so der fiese Türsteher, weil möglicherweise gibt es auch genug Wunderkinder, die das so aus der Box rauskriegen.
Ja, das mag ja sein, aber du musst bei dem Abenteuerpfad, das ist auf jeden Fall generell so, sollte ja wie bei jedem Abenteuerpfad auch sein, dass man sich den als Spielleiter mindestens einmal erstmal durchliest. Und wir reden hier nur von der Kampagne mit den Zusatzregeln von knapp 650 Seiten. Da kommt dann noch der Gefährtenband mit 125 Seiten dazu. Also das ist ordentlich Material. Für viele würde das reichen. Also in meinem Alter, wenn ich das jetzt nochmal anfangen würde, wäre das wahrscheinlich die letzte Kampagne, die ich leiten würde, weil ich da...
Ich weiß nicht, ob ich die in meinem Alter noch anfangen würde.
Wir müssen noch etwas zurückrudern. Du hast eben die 65 Seiten in den Raum geworfen. Davon sind natürlich, ich glaube, über 400 selber die Abenteuerkampagne. Dann ist ein Monsterhandbuch hinten drin, wo halt die Spielwerte der wichtigen NSCs und diverse anderer Monster drin ist.
Ja, aber man muss es halt lesen.
Jedenfalls, also man bekommt es mit allerhand mächtigen Monstern zu tun und deren Spielwerte sind natürlich dann hinten drin. Es gibt auch ein paar neue magische Gegenstände und dann kommen halt noch die Sonderregeln jetzt dazu hinsichtlich Hexfelderkundung, Massenkampf und Königsreichsbeherrschung. Aber die stellen wiederum jetzt den kleineren Teil in diesem dicken Buch dar. Also das Hardcover ist schon durchaus so ein kleiner Türstopper.
Aber sie müssen auch gelesen werden.
Aber ich sage mal so, der Umfang ist durchaus begründet. Und es ist auch etwas, wo aus meiner Sicht sehr viele Überstunden reingelaufen sind. Weil wir natürlich solche Dinge, da das Ganze als Crowdfunding gelaufen ist, noch zusätzlich zum normalen Programm machen. Und wir bringen normalerweise ja im Monat ein Buch von wenigstens 120 Seiten raus, sodass das natürlich auch irgendwann mal so nebenbei gemacht werden muss. Und es ist immer noch mein persönlich liebster Abenteuerpfad, eben weil man muss ihn jetzt nicht spielen wollen, aber er ist auch sehr als Steinbruch geeignet. Und durch das Ganze, durch diese ganze Nutzung, durch dieses, hier haben wir Landkarten, hier haben wir Hexfelder, das kann man jetzt auch kunden und ähnliches. Ich wünsche mir eigentlich die gesamte Region der Inneren See oder am besten gleich ganz Golarion in so einem Hexfeldatlas, dass wir da mal ordentlich Civilization spielen können.
Und das wäre doch mal cool. Ist die Frage, ob sich sowas verkauft. Aber ganz ehrlich, so ein Atlas von der ganzen Welt fände ich auch mal ziemlich cool.
Ja, früher gab es das mal für die Rams, für Dragonlance.
Und krass, okay. Ja, und ganz ehrlich, der Abenteuerpfad ist nicht der einzige, der so dick ist. Also wenn wir andere Rollenspielsysteme angucken, die haben genauso eine Klopper. Und auch die finden immer noch nach wie vor Abnehmer. Und es gibt garantiert Leute, die sich da drauf einlassen, die das toll finden. Garantiert auch neue Leute, die neu ins Hobby einsteigen. Deswegen, ich würde mir da gar keine Gedanken machen. Irgendwer wird sich da finden.
Nee, das nicht, aber es ist halt wirklich ein zeitlich Riesen-Commitment, wenn man das ordentlich machen möchte. Was wir zum Beispiel noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass über diese komplette Kampagne, ich weiß nicht, 60, 70 Questen verteilt sind. Es gibt einen Quest-Index in der Kampagne hinten, wo die nur mit Namen die Seite, auf der die Quest zu finden ist, mit einem einspaltigen kleinen Satz dargestellt ist, jede einzelne Queste.
Ja, das brauchst du aber auch, wenn du eine Sandbox hast. Dann musst du sowas ja haben.
Genau. Und das ist wirklich, da lohnt sich es zum Beispiel auch. Das gab es früher mal, weiß nicht, Paizo hat das, glaube ich, als die Module dann ein Tick größer wurden, gab es ein Kartenset zu jedem Modul dazu, wo die Questen eben auf Karten aufgedruckt waren, die du dann den Spielern aushändigen konntest. Würde sich hier wahrscheinlich bei so einer großen Kampagne auch lohnen. Gibt es leider offiziell nicht, aber das kann man ja selber machen.
Nein, es gibt keine Questenkarten. Das waren auch Third-Party-Produkte.
Eine Frage habe ich aber noch, weil wir vorhin drüber gesprochen haben. Hat denn die Königsmacher-Kampagne ein definiertes Ende?
Ja.
Okay. Also es gibt einen Punkt, wo man sagt, jetzt haben wir gewonnen.
Bei Paizo ist es ja ganz oft so, man lässt sich natürlich immer noch Optionen offen. Das ist wie bei einer Serie. Könnte ja sein, dass noch was kommt. Aber du hast hier ein schönes Ende. Du hast sogar noch Möglichkeiten, das Spiel, wenn es dir zu viel wird, vorher zu beenden. Und das, wenn man zum Beispiel mal diesen uralten Fluch, der über dem Land liegt, beiseite lassen, kann man das auch schon früher beenden. Auf den Messageboards von Paizo gab es auch mal einen Thread im Forum, wo die verschiedenen Abenteuerpfade bis dahin, schon 2-3 Jahre her jetzt auch, vorgestellt worden sind, wie man sie kürzer machen kann. Weil das war lange Zeit auch so ein, ich sag jetzt mal nicht Problem, aber vor Jahren haben die ersten Spieler dann schon angefangen, weil viele ja die Pathfinder-Spielen auch mehr so von der älteren Generation sind, wo die Zeit natürlich nicht mehr so vorhanden ist, wie das früher war mit 16, jo. Dass sie gesagt haben, so eine Kampagne über 6 Bände, Leute, da kann ich, wenn ich mich nur 1-2 Mal im Monat treffe, bin ich da 3 Jahre beschäftigt. Und in den 3 Jahren sind noch 6 weitere Abenteuerpfade rausgekommen und ich würde ja gerne noch ein bisschen was anderes spielen. Und jetzt mit Pathfinder 2 haben sie angefangen, auch coole Geschichten in nur 3 Bänden zu erzählen. Mhm. Und das ist dann schon eine schöne Sache.
Wobei man jetzt sagen muss, ein Abenteuerpfad bei Paizo hat 96 Seiten. Davon sind etwa 60 Seiten das Abenteuer selber. Wenn ich also bei einem Dreiteiler habe, komme ich schon mal auf 180 Seiten Abenteuer alleine. Bei einem Sechsteiler laufen wir dann im Bereich 350 bis 360 Seiten. Und hier Königsmacher ist noch mal ein bisschen ergänzt worden, dass sie dann an die 400 rankratzen konnten.
Ja, wobei die Ergänzung, muss man auch dazu sagen, ne, Kingmaker in der First Edition, sage ich mal, war deutlich kürzer. Dadurch, dass Owlcat eben das Computerspiel zwischenzeitlich rausgebracht hat, das ja sehr gut angekommen ist, hat man, ich glaube, am Anfang und am Ende ein komplettes Kapitel zu dem Abenteuerpfad hinzugefügt, zu Königsmacher, das vorher nicht drin war, hat noch weitere Systeme hinzugefügt, die dann im Gefährtenband kommen, wenn ich mich da recht erinnere, was das Wetter angeht, was das Lagern angeht. Es gibt nämlich mittlerweile auch Lagerhandlungen, die wurden dann hier wieder als Untersystem zugefügt, weil im Computerspiel dieses Lagern in freier Wildnis eben auch ein bisschen aufgepeppt wurde, dadurch, ob jemand gut ist, das Lager zu verstecken, ob jemand gut ist, Essen herzustellen, was mir dann irgendwelche Boni gibt später. Das kann man hier auch einfügen, wenn man das möchte. Und durch das Computerspiel von Owlcat haben die den Abenteuerpfad halt nochmal richtig ein komplettes Ende, eigentlich mehr oder weniger ein bisschen umgeschrieben, ein komplettes Kapitel hinten nochmal drangehängt, was das Ganze sehr schön macht.
Das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung, vielleicht so als eine der letzten Fragen. Ich glaube, vermutlich für den normalen Fantastik Fan, gerade in Richtung Videospiel, ist Kingmaker bekannter als das eigentliche Rollenspiel. Wie nah ist denn das Videospiel im Vergleich zum Abenteuerpfad? Also erlebe ich quasi fast das Gleiche, wenn ich jetzt das Videospiel spiele, oder ist es freier interpretiert, weil natürlich ein Videospiel ein ganz anderes Medium ist als ein Rollenspiel?
Es ist deutlich freier interpretiert. Und das fängt auch schon damit an, dass das Computerspiel ohne irgendwelche Mods keinen Rundenmodus hat. Man also bei Kämpfen unter weitaus mehr Druck steht oder ständig auf die Pause-Taste haut.
Das ist das eine von den Sachen, die man erlebt. Sind es die gleichen? Also ich habe das Computerspiel tatsächlich nicht bis zum Ende durchgespielt. Ich bin da noch dabei. Aber zumindest wenn ich mich jetzt mal grob erinnere an den ersten Teil, wo es in die Raublande geht, der Anfang, die ganzen Punkte, die ganzen Abenteuer-Locations, Encounter-Locations, auf die man da stoßen kann, die kannte ich alle aus dem Pen-and-Paper-Bereich. Natürlich sind die im Pen-and-Paper-Bereich deutlich kleiner. Wenn ich hier im Computerrollenspiel einen Kobold-Bau habe, den ich mit, sage ich mal, 5 bis 10 Räumen abkaspere, dann habe ich da nicht viel davon. Das ist natürlich im Computerspiel, ist das alles ein bisschen aufgepumpt, dass ich da länger mit zu tun habe.
Ja, und du hast am Tisch auch weitaus geringere Ladezeiten.
Ja, genau. Nee, aber es ist schon sehr nah dran. Was ja auch dann dazu geführt hat, dass man eben vom Computerspiel eben auch Teile nehmen konnte und die dann in eigene Kapitel in der zweiten Edition jetzt eben umgewandelt hat.
Cooles Cross-Selling, muss ich sagen.
Ja, da ist Paizo sowieso ziemlich stark drin, Cross-Selling. Dir gefällt das? Ja, guck mal, dann haben wir noch das, weil da kannst du nämlich bei dem Bereich noch so weit ins Detail gehen und bla 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 bla. Also da gibt's ganz schön viele Sachen.
Ja, ich glaube, jetzt wissen wir so ziemlich genau, was denn die Königsmacher-Kampagne oder der Abenteuerpfad ist. Vielleicht eine letzte Frage. Für wen eignet sich denn diese Kampagne besonders? Also eher so Leute, die bisschen so es lieben, wie bei DSA, sich reinzufühlen in die Welt, oder wie ich zum Beispiel, jemand, der so ein bisschen taktischer spielt mit Battlemap-Schlachten und so. Für welchen Spielertyp vielleicht ist das genau das Richtige?
Also, für wen das jetzt genau das Richtige ist, weiß ich nicht. Also es kommt ja immer stark auf die Gruppen und deren Vorlieben an. In den Königsreich-Regeln kann man sich schon ganz schön verlieren und die Schlachten kann man auch ziemlich aufpumpen, das muss halt vorher bekannt sein. Wenn man das mag, wenn man mehr so ein Spieler ist, der ich habe jetzt Feierabend und jetzt will ich ein bisschen Monster kloppen, dann lasse ich lieber das Königreich im Hintergrund laufen und handle die Schlachten ziemlich leicht ab und mach den Rest pack den Rest halt in den Vordergrund, wo die Charaktere halt ihre Highlights haben und lass das mehr so als einen normalen Abenteuerpfad oder ein normales Rollenspielabenteuerablauf. Wenn ich mit Mikromanagement gerne zu tun habe, dann macht das bestimmt schon Spaß, sich da in allem zu verlieren, im Königreich aufbauen, rauszufinden, welche Gebäude mit welchen eine gute Synergie aufbauen, die mir dann vielleicht hier den Bonus nochmal geben, und da kann man schon, und welche Gruppen ich, welche Armeen ich wie ausrüsten möchte oder welche Armeen ich mit welcher Armee, lasse ich zum Beispiel meine Goblin-Armee mit meiner Kobold-Armee zusammen, oder ist das vielleicht gar nicht so schlecht, gar nicht so gut. Wenn man an sowas Spaß hat und sich darin verlieren kann, go for it, dann kannst du die komplette Königsmacher-Experience genießen. Aber es geht auch anders, indem man den Rest halt so ein bisschen in den Hintergrund fallen lässt. Und der Weg, wie man das macht, der ist auch in der Kampagne beschrieben, wenn man das nicht so aufputzen möchte.
Und so wie ich das verstanden habe, auch adaptiv. Das heißt, du kannst es auch von Mal zu Mal wechseln.
Genau. Also kann auch sein, dass kommen 2 neue Spieler dazu und der Spieler, der überhaupt nie Schlachten machen wollte, der ist jetzt weg.
Genau.
Go for it. Das ist übrigens auch hier in dem Abenteuerpfad halt super easy, Charaktere auszuwechseln. Ne? Weil du wirklich alle Möglichkeiten hast.
Genau. Would you care to join us in our noble quest? Yes, yes, I would.
Was ich damals halt gemacht habe, ist meinen Spielern gesagt, super, ihr seid alle dabei, wir machen das so und so, das ist alles vorgestellt. Macht euch euren Charakter und macht euch bitte gleich noch einen, damit das dann schneller geht.
Das macht auch Sinn.
Ja.
Dann danken der Patrick und ich euch, dass ihr Zeit für uns hattet. Und ja, wünschen euch natürlich weiterhin viel Erfolg mit Pathfinder, dass es bald wieder mal Dungeons & Dragons überflügelt.
Solange wir alle das spielen können, was wir wollen, ist ja egal. Dann passt's ja. Hat ja jeder so seine Daseinsberechtigung. Ich spiele ja sogar auch D&D 5. Darf man gar nicht sagen, gell?
Oh nein! Naja, du bist ja nur Freischaffender, das geht.
Ja, also auch ich danke dafür, dass ich da sein durfte. Und um das nochmal kurz aufzuwerfen, manchmal habe ich das Gefühl, die Wizards geben sich Mühe, es vielleicht doch nicht mehr so an der Top, an der Spitze zu halten, aber vielleicht auch nur so ein Gefühl.
Ja, gerade wieder, ne? Mit den YouTubern.
Ja, wenn du so hörst, demnächst keine Druckprodukte mehr.
Ja, und die YouTuber dürfen, gegen die gehen sie jetzt wohl gerade vor, habe ich gerade gestern gelesen.
Okay.
Die neuen Bücher vorstellen, weil sie Angst haben, dass die Leute mit Screenshots dann irgendwie die Regelseiten aus dem Buch.
Oh Leute, da ist doch gerade D&D gegen die Wand gelaufen mit. Was soll denn die Kacke?
Ja, ja, ja. Jetzt stell dir mal vor, jemand kauft so ein Buch noch und weiß, was da drin steht. Das wäre...
Oh nein!
Grauenvoll, ich weiß. Also.
Vor allem aus irgendwie 2-3 Screenshots irgendwie, die da irgendwie dann gezeigt werden, irgendwie sich irgendwie die Regeln herzuleiten, die ja sowieso alle Open Source sind, die Regeln, aber naja, gut.
Beim bessere Werbung kriegen sie eigentlich nicht, wenn da jemand steht.
Ja, das. Eben.
Na gut.
Müssen die wissen.
Nicht mein Zirkus.
Dann sagen der Patrick und ich tschüss und wie immer denkt dran, 5 Sterne bei iTunes, Apple und den ganzen anderen Podcast-Hosts und wie immer alle Links in den Shownotes. Auf Wiedersehen.
Tschö.
Tschö.
Das war doch schön.
Das war doch
viel zugequatscht.
Das war viele schöne Informationen, die ich alle nicht kannte.
Okay. Aber wir haben euch jetzt nicht zugequatscht oder so, nicht, dass das jetzt irgendwie zu viel Gerede war.
Das Einzige, was ich noch gerne gesagt hätte, war zu der Frage mit dem Ende. Die Kampagne, die Handlung hat natürlich irgendwann ein Ende, weil sonst hätten sie ja schon Königsmacher 2 und 3 rausgebracht. Aber man kann sie natürlich auch weiterspielen und natürlich hat eigentlich jeder Abenteuerfahrt okay. Am Ende, also der Normale hat ein, und was ist, wenn die Helden scheitern?
Genau.
Abschnitt, also wie man eventuell die Handlung noch retten kann, wie man es weiterspielen könnte, wie man vielleicht die gescheiterten Helden sogar noch retten kann.
Mit neuen Helden?
Ja, wie gesagt, jetzt hat natürlich Pathfinder auch eine, ich sag mal, mechanische Grenze, denn eigentlich ist mit Stufe 20 Ende im Gelände. Natürlich kann man homebrewen und sagen, ja, Stufe 21, das ist kein Problem, dann nimmst du halt Stufe 1 von einer anderen Klasse oder dann machst du mit dem Archetypen weiter. Ach nee, geht ja nicht mehr, Archetypen laufen jetzt über Talente, das wäre also bei Pathfinder 1 noch möglich gewesen, bei Pathfinder 2 halt nicht mehr, aber da gibt es halt keinen Multiclass mehr in dem Sinne. Also, wie gesagt, das mechanische Ende ist eigentlich mit Erreichen von Stufe 20, weil danach kannst du deinen Charakter nach normalen Regeln nicht mehr weiter ausbauen. Aber vielleicht ändert sich das, denn mit dem nächsten Regelband bekommen wir die Legendenregeln wieder für Halbgötter und ähnliches oder solche, die es mal werden wollen oder so. Hab sie noch nicht, deswegen kann ich nicht mehr sagen dazu.
Weiß nicht, ob ihr euch das noch dazu schneiden wollt. Also bei jedem, zum Beispiel bei Königmacher ist zum Beispiel am Ende Anhang 1 lautet Fortsetzung der Kampagne. Auf 2 Seiten werden da weitere Abenteuer vorgestellt, wie es weitergehen kann. Und es wird vorgestellt, und wenn, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, der Big Bad Evil Guy gewinnt, ein Absatz, was dann passiert. Und wenn die SC sich dem Chef des Big Bad Evil Guy anschließen, auch nochmal ein Absatz. Ja, und dann ist das für den Spielleiter echt, wenn sie da weitermachen möchten. Wobei ich nicht glaube, dass man nach so einer Kampagne, da ist man dann froh, wenn man mal was anderes macht mit Level 1 Charakteren, irgendwelche Goblins kloppen oder sowas.
Ich glaube auch, ja. Irgendwann ist es dann zu viel. Ich merke das immer manchmal. Manchmal sind meine Charaktere, die ich habe, irgendwann so, ach, eigentlich würde ich doch ganz gerne mal auf der Straße rumlaufen und, keine Ahnung, irgendeinem Bauern zuwinken, der auf dem Feld steht.
Oh, das kannst du bei Königsmacher auch. Es ist halt dein Bauer dann, ne?
Ja, genau. Das stimmt auch wieder.
Aber es ist auch interessant, dass man da so eine Transition hat vom Helden, also vom Auftragnehmer bis dann zum theoretisch Landesherrscher, der selber Aufträge vergibt. Dass es dann heißt, okay, da in der einen Ecke, da sind irgendwelche Riesenechsen und machen Ärger und machen die Ernte platt. Da schicken wir ein paar Abenteurer hin. Wir haben Besseres zu tun.
Ja, okay, also das kann ich mir tatsächlich noch nicht vorstellen, weil das entspricht ja dem, was du machen willst. Also du willst ja selber Abenteuer erleben und wenn du deinen Abenteurer losschickst, die deine Abenteuer erleben, ist halt so, dann hast du wieder dieses, der Spielleiter spielt mit sich selber, weil er halt mit einer Hand würfelt und so.
Die machen das natürlich dann offscreen und dann erfährt man, ja, die hatten Erfolg oder nicht und jetzt sind die Riesenechse und haben die ganze Ernte platt gemacht und die Bauern sind unglücklich und die Unruhe steigt und was wollt ihr machen, ne?
Was man zum Beispiel zu dem Computerspiel im Vergleich zur Kampagne noch sagen müsste, habe ich vergessen vorhin zu erwähnen, wenn ich mit Spielern diese Pen-and-Paper-Kampagne spiele, die das Computerspiel kenne, dann wissen die alles. Alles. Die haben dann sozusagen die Kampagne gelesen. Die wissen, was es im Großen geht. Die wissen, was alles bevorsteht.
Ja, gut. Die
wissen dann wirklich alles. Das,
nein.
Doch.
Wenn du die glauben, dann wissen, wie sie die ganzen Rätsel in den Dungeons lösen, die gar nicht in der Kampagne vorkommen.
Ja.
Weil die halt auf Computer ausgelegt sind.
Oh, das stimmt.
Aber alles, was in der Kampagne vorkommt, wissen sie. Und das sollte man halt wirklich, muss man wissen, ja. Mm. Genau, ja, tatsächlich. Aber auf der anderen Seite, wenn ich es als Spielleiter spiele, hilft mir das bestimmt, weil ich dann viele Sachen visualisieren kann, Gesichter dazu habe und mich an viele Dinge mit NSCs und mit Örtlichkeiten und sowas erinnern kann, die Örtlichkeiten vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern kann aufgrund des Computerspiels, da macht das natürlich Sinn. Andersrum ist man sehr gespoilert als Spieler. Also komplett gespoilert.
Ja gut, aber als Spielleiter tatsächlich stelle ich mir das vor, weil wenn du jemanden hast, der durch Lesen nicht so gut sich das aneignet, aber durch so einen visuellen Kram, das stelle ich mir dann ganz cool vor, stimmt.
Ja, ja. Das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, ne? Wenn du die Hintergrundgeschichte der Spieler an die Kampagne, die du schon im besten Fall schon gelesen hast und weißt, um was es geht, und dann sagen kannst, hier, der Bruder, von dem du hier geschrieben hast, der da und da verschwunden ist, das ist jetzt der Hirschkönig. Oder sowas, ne? Das macht dann schon Laune und Spaß.
Ich finde das immer super, wenn Spieler nach irgendwas suchen, dann brauche ich ja quasi nur Brocken hinschmeißen und das reicht ja dann. Na gut. Okay.